Extrablatt, Extrablatt. Sonderausgabe Fiete Gastro zur neuen Folge. Kommen Sie ran hier, alle Zeitungen und Magazine hier am Strand. Die neue Wildzeitung, der aktuelle Fressespiegel, außerdem jetzt wöchentlich die Morgenkost. Und wieder da Cosmopolitan und Freizeitmenü. Außerdem Hamburger Abendbrot, schöner Bohnen und die neue TV-Spülfilm. Extrablatt, Extrablatt, Sonderausgabe Fiete Gastro. Die Themen: Ein Stern für Fiete. Was bedeutet das E in Sebastian E. Mergets Namen? Und ist Tim Mälzer ein Feminist? Und natürlich alle Informationen zur 127. Folge Fiete Gastro mit Denise Wachter.
Extrablatt, so Sebastian, Extrablatt. Wenn du jetzt uns mit deiner Anwesenheit beglücken würdest, indem du mal Hallo sagst oder so, wäre ich dir zu Dank verpflichtet.
Hallo.
Schließlich sind wir nicht nur bei RTL Plus, sondern wir sind insbesondere bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian E. Merget.
Herzlich willkommen.
Es wurde übrigens heute die Frage gestellt, wofür steht das E?
Weißt du das immer noch nicht? Nee.
Haben mich auch noch nie interessiert. Ich dachte, du machst so wie Johannes B. Kerner.
Ja, man Baptist. Baut, ja? Der heißt ja Baptist.
Ja, aber ich habe gefragt, wofür das E
Emanuel.
Steht. Sebastian Emanuel?
Aha. Findest du gut?
Ist ein bisschen Backpfeifenname, aber ja. Sebastian Emanuel, kommst du bitte vom Klettergerüst runter? Du bist schon in der zweiten Stufe, jetzt wird's gefährlich, tu dir nicht weh.
Ja, so.
Sebastian Emanuel, mach dich nicht schmutzig. Sebastian Emanuel, nein, in diesem Monat gibt's keinen Zucker. Nein, Sebastian Emanuel, Schorle ist nichts für dich. Das gibt lecker Wasser. Möchtest du heute warmes Wasser oder kaltes Wasser? Sebastian Emanuel, spielst du etwa an dir rum? So, das kriegt ja Arschlochname. Sebastian Emanuel, oder?
Oh, schöner Backpfeifenname. Hier muss mein Hemd schon mal ausziehen, weil mir wird sehr warm. Ja, also das E steht für Emanuel. Wer hat sich das denn gefragt?
Du meinst, wer sich überhaupt was fragt?
Genau.
Oder das, so klang die Frage gerade.
Ja, genau,
weil Büro.
Oh Gott.
Na, wir sind drauf gekommen, weil wie auch immer du das wieder machst, hast du dich auf eine Party eingeladen. Das ist ja krass. Gestern gab es ein Tim Mälzer Special, ein Prominenz-Special. Und ich fand, da hattest du eine relativ tragende Rolle, als ob wir befreundet wären.
Stimmt. Ich war auch überrascht, als ich gefragt wurde. Und welche Party meinst du? Ach,
ja,
das meinst
die
du
als Party?
Ach, die Mälzer Party.
Die Mälzer Party. Aber sehr schön. Vielen Dank für die schönen Worte.
Danke. Bitte. Das war wirklich ein schöner Bericht.
Ich habe ihn noch nicht gänzlich
gesehen. Ich habe ihn mir heute angeguckt, war mir viel zu spät. Das war ja erst um 10 nach 1 zu Ende, habe ich mir sagen lassen. Muss man übrigens auch mal, finde ich, einen Shoutout an David Klotten machen, weil er macht das wirklich gut.
Ja, hat sich Mühe gegeben.
Den roten Faden, den der da gesponnen hat, dann mit diesen Interviews. Ja, ja. Fand ich schon gut.
Aber im Wesentlichen, das haben wir auch schon gesehen, sind mir solche Sachen dann doch eher unangenehm. Ich finde es toll, dass sowas existiert, aber ich mag nicht drüber reden. Kommen wir zum Gast.
Nee, noch nicht. Ich habe eine Frage. Du bist jetzt ja auch Produzent, ne?
Ich bin Podcaster, Produzent, Kochbuchautor, Gastro-Philosoph, Influencer, Fashion-Icon. Eigentlich bin ich alles. Nur also, kein Model für Zahnpasta.
Das war witzig, ne?
Ja.
Potato Head, ne?
Ja,
Pictures.
Potato, ja.
Ich habe jetzt gelesen, dass du für Amazon eine Serie produziert hast. Mhm. Eine Kochserie.
Mhm.
Erzähl mal bitte, wie die funktioniert.
Die kenne ich noch nicht.
Wie? Aber Inhalte, es ist ja veröffentlicht worden. Also du würdest jetzt
ist keine,
ja, ja, klar, schon vor Wochen.
Wirklich?
Schon vor Wochen. Ja, ja, wirklich.
Ja, da stecke ich nicht
wirklich
so drin. Ja, ich habe ein Kochformat, was ich leidenschaftlich gerne selber gemacht hätte, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich mich ja zurückziehen möchte, als auch der Tatsache, dass ich gar keine Zeit mehr habe, haben wir ein wunderschönes Format nicht entwickelt, sondern weiterentwickelt, angepasst für den deutschen Markt, ein italienisches Konzept, glaube ich.
Mhm.
Italienisch.
Ja.
Und Dinner Club. Und wir haben niemand geringeren als Andreas Caminada für uns gewinnen können, der dann Reisen macht mit hoffentlich spannenden und vielschichtigen
auch,
Menschen
auch
der Öffentlichkeit.
Schon announced worden.
Wer ist
teilweise
denn alles?
So eine deutsche Schauspielerin, Corinna Harfuch, die junge Corinna Harfuch. Sag schon.
Nein.
Soll ich jetzt wirklich drauf kommen? Ja,
Caroline Herfurth.
Danke.
Caroline Herfurth, wir haben Caro Dauer dabei, wir haben aber auch Moritz Bleibtreu, Kurt Krömer, Franka Potente ist auch dabei und Teddy. Also geil. Lauter gute Leute ja. Und Andreas macht Reisen und er nimmt Reisen mit dem, die einen kulinarischen Schwerpunkt haben und dann wird hinten raus gegessen und getrunken und philosophiert.
Die ganzen eben genannten essen dann zusammen bei einem, der pro Lass Folge Gastgeber ist. Lass mich das bitte
noch nicht ganz so, dass ich bin kein PR-Sprecher.
Nein, aber das ist die
Lass
Idee.
Lass uns doch warten, bis die Sendung okay. rauskommt. Oder? Macht doch keinen Sinn, jetzt drüber zu reden.
Es ist aber ein sehr schönes Konzept, wie ich finde. Also wirklich ein sehr schönes Konzept. Mhm. Deswegen war ich... Ja.
Und da ich jetzt Produzent bin, schlawiner ich jetzt sozusagen durch kulinarische Diskotheken und versuche Nachwuchskräfte zu entdecken und dann ganz groß rauszubringen. Allerdings müssen die nicht vorher mit mir schlafen. Also Andreas Caminada ist ohne körperliche Dienstleistung sozusagen an diesen Job gekommen.
Er hat bestimmt, als du ihn gefragt hast, hat er gesagt, nada.
Na, Caminada ist ja so wirklich so lustig. Caminada ist ja wirklich von mir ein sehr gewünschter Gegner bei Kitchen Impossible, aber es wird nicht mehr dazu kommen.
Nee?
Nee, der will nicht, der hat Angst.
Echt? Aber
er auch zu Recht. Aber er ist auch der formuliert das auch so, dass er sagt, in diesem Wettbewerb kann ich nur verlieren.
Aber
und da hat er nicht ganz Unrecht, aber allerdings auch nicht recht.
Aber ich spoiler mal, der kommt zu Fide Gastro.
Schön, hat's wirklich. Gesagt. Ja, da freue ich mich drauf.
Ja.
Ich mag den sehr. Der Typ hat Tiefgang. Ich finde ihn wahnsinnig attraktiv. Was ein Model, sehr stylisch und so. Und vor allem ist er einer der Köche, die sich halt für mehr interessieren als nur fürs Kochen.
Ja, und vor allem, er scheint ein sehr sympathischer Kerl zu sein.
Ja, jetzt wollen wir nicht übertreiben.
Ja, das schon. Okay, komm, wir kommen zu unserem Gast. Können wir mal was reinbringen, bitte? Was für unseren Gast, wir machen heute ein bisschen anders, wer bin ich? Du musst unseren Gast heute erschmecken. Mhm. Also das bedeutet jetzt nicht, dass du, ne, sondern, also. Ich war total gerührt in dieser Prominent-Sendung von dir über dich, dass du in London deinen Vater aus der Telefonzelle angerufen und geweint hast.
Ja.
Das fand ich sehr menschlich, Tim. Das hat dich irgendwie nahbarer gemacht als sonst. Ich habe wirklich.
Wo ist denn der her?
Gibt das alles Tim? Tim muss das jetzt erschmecken. Also, unser heutiger Gast, Tim.
Ist osteuropäischer Herkunft.
Wie, woran siehst du das jetzt sofort?
Naja, an den Gerichten, die hier...
Ja, das ist mir klar, aber woran? Also ja, ich sehe so, was Pinkes und Ei.
Ja, das ist erstmal hier so hart geröstetes, ich vermute sogar leichtes Sauerteig-Toastbrot, irgendwas in der Richtung. Mit sehr viel Fett geröstet. Man könnte wahrscheinlich sogar meinen frittiert. So, dann habe ich eine rote Beete-Suppe mit Ei und Dill vor mir. Wahrscheinlich kalt.
Ich liebe Dill.
Ja, ich auch übrigens. Und das sieht aus wie ein Eiersalat. Das sieht aus wie ein Eiersalat. Und auch das würde ich eher nach Osteuropa packen.
Ah, das finde ich ja interessant, dass du so, also das stimmt schon mal.
Rote Beete ist das Klischee Osteuropa.
Iss mal, bitte. Und dann,
das ist ein Soundeffekt, also, den ich gemacht habe übrigens.
Das
war nicht die Technik.
Das, was du da jetzt gerade isst, das nennt sich pinke Suppe.
Hm?
Das ist, wie du schon sagtest, kalte rote Beetesuppe namens Salty Barshiai.
So, super lecker.
Wirklich super lecker?
Super lecker. Ein bisschen rustikal in der Ausführung. Spricht für mich entweder um sehr, sehr landestypische Küche. Ich weiß nicht, ob das hier nur abgefüllt worden ist. Aber das sind bemühte Teller.
Das ist wie abgefüllt. Das ist selbst gemacht.
Ob die Teller mitgebracht worden sind oder nicht.
Also die schwarzen sind von OMR, das weiß ich.
Und das sind bemühte Teller.
Das wäre mir,
Oh, das ist lecker.
Das ist übrigens kein Eiersalat, das ist Käsesalat.
Wollte ich gerade sagen, das ist Käse. Das ist wie so ein Obertsalat. Da sind ja sogar Mandarinen oder sowas drin.
Nee.
Aber irgendwas ist süßlicher Käsesalat, da sind noch Eier drin.
Also es ist ein Emmentaler, Eier, Knoblauch, Mayonnaise natürlich. Mhm. Das Ganze nennt sich Pikantiskos oder Pikantiskos Salotos.
Wo ist denn die Süße her? Sehr lecker.
Ich habe das da angefasst.
Das Ding ist richtig geil.
So, und das ist dieses
kannst du mir einen Gefallen tun, wenn du müde bist, dann bitte keine schlechten Wortwitze, sondern auch ein bisschen Mühe geben, ne? Nee, wirklich?
Ja.
Einfach nur dumm rauspumpen, um in der Hoffnung ein bisschen Applaus zu kriegen von irgendwelchen Flachwitzen-Anhänger, sondern wir versuchen ja auch Entertainment wirklich für ich sag, Connoisseurs zu machen.
Mhm. Du bist ja jetzt Entertainment-Experte. Du kannst ja sogar aufgeblasene Luftballons zerplatzen lassen mit deinem Mundwerk. Und?
Supergeil.
Dir schmeckt es jetzt wirklich alles, ne?
Ja.
Also das ist alles von unserem heutigen Gast. Unser heutiger Gast, lieber Tim, spricht 6 Sprachen.
Mhm.
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und eben...
Russisch.
Litauisch.
Litauisch, spannend.
Litauisch.
Hm?
Die hat, ist eine Sie?
Mhm.
Sie hat studiert und zwar italienische Sprache und Literatur und Geografie.
Auch stark.
Ja, die hat richtig was in der Birne. Mhm. Ihre Mutter kommt aus Litauen und ihr Vater Stil echt aus dem Allgäu.
Mhm.
Ihr zweiter Name, den spricht man aus, ich habe es mir irgendwo in Lautschrift aufgeschrieben und finde es jetzt natürlich, auf die, doch hier, spricht sich aus Sniegoale, mhm, und das heißt Schneewittchen auf Litauisch.
Mhm. Toll.
Sie machte eine Ausbildung zur Sommelier.
Ich finde ja übrigens auch mal so diese Frage, darf man das denn heutzutage, also darf man sowieso, ne? Man darf alles.
Schneewittchen?
Nee, aber immer fragen, wenn, dass man so fragt, was hat dein Name, welche Bedeutung hat dein Name?
Ah, gute Frage.
Also ist da, oder ist das auch schon,
naja, also
manchmal
das,
muss man in bestimmte Bereiche ein bisschen vorsichtig sein, also diese Frage halt, woher kommst du?
Könnte jetzt.
Wird oft fälschlich als,
Märchenhafte Aneignung.
Nein, ich will nicht sagen rassistisch, aber als...
Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, weil rassistisch würde ich es jetzt nicht nennen,
vielleicht
aber
eine Art von Aneignung.
Deshalb ist die Frage, ich wollte schmatzen so ein bisschen.
Guck mal, Lukas trägt das T-Shirt zur Suppe.
Habe ich schon gesehen, das ist hier von Lukas Bratz.
Ich weiß, was du meinst. Mir fehlt jetzt auch das korrekte
Wording. Ja, aber woher kommt deine, so, ich versuche das ja jetzt, haben wir neulich mit Elif, glaube ich, ne?
Ja.
So zu formulieren.
Oh, kommt sehr gut an, der Podcast.
Was sind denn die Wurzeln deines Stammbaums?
Ah ja, stimmt.
So. Und das finde ich schon, das stimmt, ist raffiniert, alles Umgang.
Kam übrigens, richtig, so. Kommt übrigens sehr gut an, der Podcast mit Elif, aber es war seit langem mal wieder erstaunlich viel Kritik, dass du zu viel geredet hast. Dass unser Gast so interessant gewesen wäre, aber so wenig zu Wort gekommen ist. Was sagst du dazu?
Naja, da steht auf Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melz und Sebastian E. Merge.
Und nicht Elif.
Mit Elif.
Ja, danke. Also, dann hätten wir das auch geklärt.
Shut it!
Dann hätten wir das auch
geklärt. Ich habe das schon mal erklärt. Wenn ich viel rede, interessiere ich mich.
Ja.
So, und möchte Austausch haben und muss natürlich in dieser Kürze der Zeit auch meine Position ein bisschen darstellen, damit auch das Gegenüber weiß, mit wem sie es da zu tun hat oder er.
Unser heutiger Gast machte eine Ausbildung zur Sommeliere beim Wine and Spirit Education Trust.
Mhm.
Sie ist Mitglied des Food Editors Club.
Mhm.
Apropos Club, ich bin ja VIP-Tester.
Mhm.
Ich habe sie nämlich getroffen bei Salt and Silver neulich.
Mhm.
Und hätte ich sie da nicht getroffen, hätte ich sie nicht heute einladen können. Das heißt, es ist gut, dass ich dieses VIP-Tester-Ding mache.
Stark.
Sie ist Mitglied der Jury für den Deutschen Kochbuchpreis.
Da bin ich ja ganz, habe ich glaube ich noch nie gewonnen und das finde ich auch eine Frechheit.
Ja.
Finde ich wirklich eine Frechheit, ja. Weil wenn ich weiß, wie ich Kochbücher mache und wenn ich manchmal sehe, welches manchmal der lieblos dahingebumste Zeug da irgendwie mit einem Preis, manchmal glaube ich da nicht dran. Aber interessant, würde ich ganz gerne mal wissen, warum meine Bücher noch keinen Kochbuchpreis bekommen.
Das würde mich auch mal interessieren.
Mich wirklich. Also es kann ja nicht nur an dem Dollarhase liegen.
Sie ist Mitglied bei Pro Quote. Und engagiert sich dafür, dass mehr Frauen im Journalismus sichtbar werden, vor
absolut
allem diverse Frauen.
Was sind die, also diverse Frauen war viele oder diverse Frauen war abwechslungsreich?
Ich würde auf zweiteres tippen, Hashtag LGBTQ+. Ey, na, guck mal, da kommt der Nächste mit dem Oberteil zur Suppe.
Sieht richtig gut aus.
Ja, ein schmucker Typ. Ist das neu?
Der Ricky kommt rein.
Ja, auch bemalt, oh, der Ricky. Sie bezeichnet sich als Foodie by Heart.
Hm, finde ich cool.
Das ist gut, ne?
Finde ich wirklich gut.
Wer bei ihr zum Essen eingeladen ist, sollte besser hungrig kommen. Ihre Gäste bekocht sie königlich und nur wer satt ist, darf wieder gehen.
Das sieht man auch dem Essen an. Was
meinst du das ernst?
Ja, also das ist jetzt hier kein, komm, wir machen mal ein bisschen Snack zum Grauburgunder dazu. Das ist hier also das ist reales Essen. Das sind richtig Schüsseln, wo du auch während, nach dem Essen immer noch weiter reingehst. Also
so
das sieht man ganz deutlich, dass es hier auch um eine Gummi-Gourmand-Küche geht. Also viel und lecker.
Du hast sie als blöde Sau beschimpft.
Oh, das sind zu viele jetzt. Das ist jetzt das den Kreis nicht enger gerade.
Ja, vielleicht, ich kann den Kreis enger machen.
Ja.
Weil sie ihren Mann beim Kochen kontrolliert. Was heißt denn das? Nee, da gehören 3 Eier rein.
Ja, das ist halt so, also die Küche, die heimische Küche kann ein Kriegsfeld werden. Weil insbesondere beim Kochen gibt es ja auch sehr viele, ich sag mal, linientreue Köche. Ja, da muss das so sein, wie sie das wollen. Ja. Und sobald das auch nur ein bisschen in die andere Richtung geht, dann gibt's entweder Kommentare oder komm, lass mal, ich mach oder so. Und so kannst du keine Menschen für was begeistern. Man muss Menschen auch lassen. Also ich gehe zum Beispiel, wenn ich in einer privaten Küche bin und ich sehe Dinge, die, wo ich sage, boah, hätte ich vielleicht einen besseren Weg oder einen anderen Weg, der vielleicht mir besser schmeckt, mische ich mich nicht ein. Wenn ich aber sehe, dass derjenige vielleicht Hilfe benötigen könnte, weil ich ihm Zeit erspare oder weil ich das Ergebnis für ihn berechenbarer mache, dann würde ich frage ich immer, sag mal, brauchst du einen Tipp? Also kann ich dir einen Tipp geben? Und wenn nicht, dann halte ich auch meine Schnauze. Aber wenn ja, dann sage ich, pass mal auf, probier das mal so und so, macht's dir das Leben einfacher. Aber es geht selten um den Geschmack. Also deshalb, wenn jemand schon sich die Mühe macht, für jemanden zu kochen, dann hört auf, dem zu sagen, wie er es zu tun hat. Das macht keinen Sinn.
Und kennst du auch diese Leute, die für Menschen kochen und dann servieren sie es und dann sagen sie, ah, mir ist das nicht so ganz gelungen, weil oder normal. Also Alter, bitte achtet nicht darauf, ich hatte jetzt nicht so. Das Alter, ist doch, oder?
Die Schlimmsten.
Machen viele.
Das sind die Schlimmsten. Na? Viel geiler ist wie der Typ, der irgendwie mal seiner Frau erzählt hat, als ihm das Soufflé zusammengefallen ist, dass er das gelernt hat in Frankreich von einem Zwei-Sterne-Koch und das seine Spezialität aus der Region Loire oder irgendwie sowas. Und die Frau bis heute glaubt, dass ein Soufflé keine Luft haben darf.
Also
mach eine geile Geschichte draus, wenn es dir misslingt. Ist eine Spezialität. Hast du mal gesehen im Urlaub.
Ja.
Ist atypisch, aber muss so sein.
Aber es ist, also das ist,
damit bin ich berühmt geworden.
Ich finde, es ist ein echter Abtörner, ne, wenn der Gastgeber das
ganz schlimm, so macht. Ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Mach weiter.
Also du hast das blöde Sau beschimpft. Das ist schön. Laut eigenen Informationen gilt sie als eine der anerkanntesten Food-Journalistinnen des Landes.
Laut eigener Information.
Ja, das sagt sie über sich selber.
Gut, dann ist das so ungefähr mein Niveau.
Ich auch.
Laut eigener Information bin ich der beste italienische Koch außerhalb Italiens.
Sie bezeichnet sich...
Wurde noch nie bestätigt.
Sie bezeichnet sich spaßeshalber auch als Hofberichterstatterin von Kitchen Impossible.
Denise.
Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Sie isst gern bei dir, zahlt aber meistens nicht.
Ist das so?
Ja,
weil jemand sie einlädt, oder nicht?
Ich weiß es nicht. Vielleicht geht's ja auch einfach.
Doch nie zu Denise dumme Sau gesagt. Habe ich nie gesagt. Wirklich nicht. Da hat sich verhört.
Ja, ist es denn, Denise? Also die Person, sagen, die heute kommt, der hast du mal vorgerechnet, wie sich die Kosten für ein Schnitzel in einem Restaurant zusammensetzen.
Aber ich wusste nicht, dass Denise hier, wie heißt das? Nicht Russland, das
haben wir Litauen.
Schon, aus Litauen ist.
Doch.
Echt?
Ja, es ist Denise.
Denise Wächter.
Wachter.
Wachter, Entschuldigung.
Es ist Denise Wachter. Und ihres Zeichen
toll.
Journalistin beim Stern. Oder nicht Journalistin, sondern schön. Eine der anerkanntesten Food-Journalistinnen des Landes.
Schön. Ganz toll.
Ja klar, wenn ich den besten Koch außerhalb Italiens interviewen darf.
Ja, vor allem den besten Koch außerhalb Italiens. Das ist eine Steigerung dessen.
Ja.
Hi.
Hallo. Ganz, 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 ganz toll, weil in der Tat mehr Frauen, was das angeht, im Journalismus. Denn Denise zeichnet sich wirklich dadurch aus, dass sie eine wahnsinnig objektive Sichtweise hat, ohne jegliche Opfermentalität oder irgendwas. Also hat nicht in jedem Zwischensatz noch ein Angriff auf irgendwas, sondern kann ganz neutral sehr, sehr gut beobachten, beschreiben und hat da eine große Fähigkeit. Und scheinbar kann ich auch noch richtig gut kochen, ja, was klar. Man selten erlebt.
Ja, was ja eventuell gar nicht blöd ist, jetzt für dich zu wissen, dann spätestens jetzt weißt du, dass er wirklich Ahnung hat von dem, was sie hauptberuflich tun, nämlich sich mit Kulinarik zu beschäftigen.
Gut, und das ist bei Journalisten nicht immer ganz einfach, weil Journalisten natürlich auch über ihre, wie soll ich sagen, über ihre
jetzt bin ich mal gespannt.
Was kommt
Expertise?
Jetzt?
Nein, eben nicht. Sondern über ihre Vorlieben, ihre Expertise aufbauen und dadurch Dinge, die ihren Vorlieben widersprechen, sehr oft eine Eintönigkeit und eine Einseitigkeit vor allen Dingen herstellen und dann darauf beharren und dadurch oft Kulinarik im Wege stehen. Und da hast du vielleicht, weil du so jung angefangen hast,
vor 10 Jahren,
du bist weit entfernt davon, eine wütende alte Frau oder ein wütender alter Mann zu sein, der gesellschaftlich nicht mehr ganz so eine große Relevanz hat und dann in seiner Hilflosigkeit verbal als auch schriftlich wild um sich schlägt.
Ja, die kennen wir auch. Ja. Nein, das bin ich nicht. Ich versuch's zumindest nicht.
Schön. Erzähl, das freut mich richtig. Ist wirklich toll. Eine der angenehmen, und ich habe nicht immer nur Posi, ich kriege auch mein Teil ab, habe. Bei Denise, das ist jetzt nicht nur so, dass hier der Sonnenschein ist, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich scheiße bin, dann sagt sie das auch.
Ja, aber ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen deines Kalibers, Tim, die öfters, ja, im Sinne von, werden öfters mal interviewt und dann gibt es ja auch Gazetten und Zeitschriften und weiß ich nicht was alles, die öfters kommen,
öfter?
Über die Jahre.
Öfter
kommen. Öfters? Über die gibt's nicht?
Nein, es gibt nur öfter.
Okay, die öfter kommen über die Jahrzehnte und da kann ich mir gut vorstellen, dass es auch manchmal welche gibt, wo sich derjenige, in dem Fall du, Tim, sagst, oh nee, gar keinen Bock auf den oder auf die.
Ja.
Und dann ist das Gegenteil ja eigentlich viel geiler, wenn man sich sagt, okay, der oder diejenige hat Expertise, macht Bock.
Ist eine Herausforderung.
Ist sogar eine Herausforderung, kriegt mir nicht in den Hintern.
Ich habe neulich zum Beispiel das beste Interview, was ich seit langer Zeit, neben deinem natürlich, gegeben habe, war mit der Apothekenrundschau.
Ja, das war vergriffen bei mir.
Das war wirklich gut. Das war einfach neu. Das war nicht dieselben Klischee-Fragen, weil der Artikel eigentlich zur Hälfte schon vorgeschrieben war, sondern es war ein wirklich tolles Interview, wo ich auch hin und wieder nochmal bei der Fragestellung nachdenken musste, was jetzt nicht mehr so oft der Fall ist. Und das soll nicht arrogant klingen.
Und ich versuche immer so die Feinheiten noch rauszukriegen von meinem Gesprächspartner. Also ja. Wenn wir ein Interview führen, ich meine, wir kennen uns lang, wir haben schon viele Interviews gemacht. Ich glaube, das letzte war nochmal sehr intensiv. Ja. Da saßen wir dann 2 Stunden mal zusammen. Und das war cool, weil man hat einfach nochmal ein paar neue Details erfahren, nochmal so eine tiefere Ebene. Und darum geht es ja dann am Ende.
Die Welt verändert sich. Ich habe gerade, also das ist jetzt schon ausgestrahlt, ich halte nachher eine Laudatio auf Christian Rach für sein Lebenswerk. Und natürlich bin ich da außerhalb meiner persönlichen Erfahrung nochmal ein bisschen in die Recherche gegangen. Das kannst du auch knicken. Ne?
Dann haben wir doch alle den gleichen Termin heute Abend. Alle drei den gleichen Termin.
Dann ist das, dann kann ich das Ding auch knicken, weil da steht immer nur dieselbe Rotze. Mathematik, Philosoph, Student, hat mal als Student ein bisschen gejobbt, hat dann gekocht, dann kommen die ganzen gängigen Dinge, die einen hat gemacht, aber den Menschen wirklich lernt sie überhaupt nicht kennen. Es gibt ein Zeitinterview, was ich gefunden habe, was spannend war, wo er mal so ein bisschen auch außerhalb der Komfortzone und seiner Klischeesätze, die wir alle von uns bringen, ne, so dieses, was ist dein Lieblingsgericht, was kochst du zu Weihnachten, was würdest du kochen, wenn, irgendwie so, was macht es für dich aus, bla, also diese ganzen Fragen, die wirklich ultra langweilig sind. Und ich glaube, was uns beide miteinander verbindet, was übrigens auch wieder eine Frau, und ich habe den Namen leider vergessen, die Dame von Gourmillot Österreich. Wirklich pfiffig im Sinne von klarer Haltung, also nicht irgendwie so, dass die mir auch nur ansatzweise einen Schritt entgegengekommen ist, im Sinne von, oh, du bist so witzig, hahaha, sondern die konnte klar argumentieren, so dass ich meine verstaubte Position wirklich auflösen musste, war auch ganz, ganz, ganz spannend. Hier, meine Erfahrungen mit dem Stern sind ja eben ein bisschen eigenartig immer gewesen, erzähle ich gleich nochmal, aber erzähl doch erstmal, wer denn da ist.
Ja, pass mal auf.
Entschuldigung mich für die Doppelpunkte.
Alles gut.
Sneaguale, ne?
Der zweite. Sneaguale.
Sneaguale, okay. Ja.
Also, Schneeflocke, wortwörtlich.
Ja, Schnee, ich habe Schneewittchen gesagt.
Schneewittchen heißt das Märchen so, aber wortwörtlich ist es die
übrigens,
Schneeflocke.
Übrigens, ich hasse Eiersalat, ne?
Ja, merkt man.
Aber das ist ja Käsesalat.
Ja, aber mit Eiern. Das ist der zweite Eiersalat, der wieder von der Frau zubereitet wurde, sie richtig geil findet.
Sehr gut.
Eiersalat von Elif. Und jetzt von dir. Richtig geil.
Sehr gut.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Guide Michelin seine Sterne für 2024 vergeben hat und, Überraschung, Tim ist mal wieder leer ausgegangen. Er sagt zwar, dass ihn das nicht störe, aber ich kenne ihn mittlerweile gut genug, um zu wissen, oh, der will schon gern einen
haben. Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen, und das ist wie mein erfundene Zwischenname bei mir. Es gibt jemanden bei
Hast
mir...
Hast du einen Zwischennamen?
Jemand behauptet, ich würde Eugen heißen und ich hätte meinen Namen Eugen.
Tim Eugen Melzer, hast du wieder deinen Teller nicht aufgegessen? Tim Eugen, kannst du bitte mal runterkommen? Tim Eugen, nein, es wird jetzt noch nicht...
Ich heiße nicht Eugen. Und ich habe diesen Namen auch nicht aus meinem Ausweis.
Aber das wäre schön.
Ja? Hast du einen zweiten Namen?
Nein. Diese Person behauptet das.
Er hat 100
Renitent und penetrant. Und ich habe das über mich ergehen lassen und habe irgendwann mal nicht mehr widersprochen. Jetzt glauben aber Leute die Geschichte noch mehr. Also jetzt ist der Punkt. Mich interessiert für mich dieses nicht.
Aber Sebastian heißt ja Eugen. Sebastian Eberger.
Nee, Emanuel.
Ja, aber kannst du auch Eugen nennen.
Sebastian Emanuel.
Emanuel. Ich finde Emanuel eigentlich einen schönen Namen.
Das ist namenstechnisch schon Verhütungsmittel, Digga.
Findest du?
Emanuel.
Mein älterer Bruder heißt mit zweiten Namen Nico und mein jüngerer mit zweiten Namen Edmund. Finde ich Emanuel am besten.
Ja.
Du hast sogar, wie heißt mein älterer Bruder mit zweiten Namen, Tim?
Edmund.
Nee, das ist mein jüngerer.
Nico.
Du hast gar nicht zugehört. Also, Also, verdient hätte ihn Tim allemal und da ich dich, lieber Timmy, auf eine sehr seltsame Art und Weise sehr lieb habe, bekommst du ihn heute endlich. Deinen Stern.
Toll.
Also gut, jemanden vom Stern. Denise Sniagoale Wachter, Redakteurin und Kolumnistin für den Bereich Genuss und Kulinarik. Sie ist heute bei uns und dass ihr euch kennt, ist dementsprechend klar, dass ihr euch schätzt, aber auch, denn Denise gehört zu den wenigen der schreibenden Zunft, die die heilige Dampfwalze der Rhetorik über viele, viele Jahre besuchen, interviewen und am Ende auch über sie schreiben durfte. Warum das Ganze? Es muss eine Art Vertrauen vom Gott des Röstaromas sein und bei Denise, naja, entweder Leidensfähigkeit oder tatsächlich echte Liebe zum Beruf. Sei es drum, die beiden schätzen sich und das zu Recht, denn die Genussexpertin des Stern weiß, wovon und vor allem, wie sie schreibt. Sie bedient neben ihren wöchentlichen Kolumnen einfach Essen die gesamte Food-Klaviatur der Marke und ist mittlerweile eine der anerkanntesten Food-Journalistischen Journalistinnen des Landes. Yeah. Das übrigens muss an der wachsenden Bekanntschaft zu Tim liegen, denn das sagt Denise über sich selbst. Naja, jedenfalls ist sie eine der anerkanntesten Food-Journalistinnen des Landes, vernetzt weit über die Branche hinaus. Sie sitzt in der Jury des Deutschen Kochbuchpreises, sie engagiert sich bei Pro Quote für mehr Diversität im Journalismus und weiß auch sonst bestens, wie sie eine leere To-Do-Liste am besten nutzt, nämlich mit noch mehr Aufgaben. Also gründete sie das Ressort Genuss und Kulinarik bei Stern.de, entwickelte unter anderem Inhalte für Social-Media-Formate und baute ein Food-Netzwerk rund um die Marke Stern auf. Ob Rezepte, Gastronomie oder der wirtschaftliche Aspekt, ob Nachhaltigkeitsstrategien von Food oder Unternehmen oder ihre wöchentliche Kolumne einfach Essen, Denise schreibt und schreibt und schreibt und bleibt. Jetzt hoffentlich nämlich erstmal bei uns. Wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Denise Sniagoale Wachter.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Bring du mal bitte deinen Nachnamen aus.
Mein Nachname, Wachter.
Ja. Nee, Sniagoale.
Sniagoale ist der Zweitname.
Das ist quasi der litauische
Emanuel. Der Vorname, genau. Denise Sniagoale.
Sniagoale. Bitte sag's ohne Käsesalat im Mund, Tim. Bitte.
Was heißt denn das?
Schneeflocke.
Ach ja, stimmt. Nee, Schneewittchen hast du gesagt vorhin. Schneewittchen.
Aber hörst du überhaupt zu? Das hatten wir vor 3 Minuten.
Genau. Wir?
Das, ja, das Märchen heißt auch so. Das kannst du auch so im Buchladen kaufen.
Wo ist
aber
Tim?
Wortwörtlich heißt es Schneeflocke und die Geschichte ist ganz süß, weil ich bin am 27. Dezember geboren. Es fiel kein Schnee, außer ich.
Oh. Ja, schön, aber trotzdem blöd von dir.
Ey, ich sag's nicht.
Nee, wirklich.
Nein, ich weiß was gerade.
Jedes Kind, was 3 Tage nach Weihnachten Geburtstag hat, ist schön blöd.
Ja, auch. Das tut mir auch
richtig blöd. Also schön für die Geschichte, aber
nein,
echt blöd für die
Geschichte. Ich kenn's ja nicht anders, Leute.
Ja. Bevor wir in Medias Res gehen, wie viele Intro-Vorschläge habe ich für den großen Tim Melzer? 2 oder 3 oder 1? 1. Okay, Tim, wir haben ein neues Intro gebastelt mit KI. Ich möchte, dass du deinen Kopfhörer
ich
aufziehst.
Ich hab gar keinen.
Doch, der ist unter dem Tisch. Und Denise, macht es ihm bitte klar, schon immer.
Ach krass.
Ja, schon immer. damit sich klauen. So, und zwar, Denise ist ja Stammhörerin unseres Podcasts,
ja.
Kennt dementsprechend das Intro. Tim kennt sein eigenes Intro nicht, der hat nie diese Kopfhörer auf. Tim, bist du bereit?
Ja, ja.
Wir haben ein Intro gemacht mit Hilfe von KI. Also nicht Kitchen Impossible, sondern künstlicher Intelligenz.
Mhm.
Und ich sag jetzt mal in bester Dieter Thomas Heckmann hier, Lukas.
Aber warte, wie genau geht das?
Ja, wie geht was? Das hören wir uns jetzt an, wie es geht. Oder was meinst du, wie es geht? Wie man das macht?
Ja.
Das ist ganz einfach. Du gehst auf eine Homepage namens suno.com. Dann hast du 5 Freischüsse pro Tag, wenn du nicht das Abo hast für die Seite. Und gibst...
Und dann wird man blind, oder was?
Gibst einfach ein, was du sagen willst. Mhm. Dann wählst du ein Style of Music aus.
Mhm.
Zum Beispiel Disco oder Schlager.
Mhm.
Und dann kommt, was haben wir jetzt? Schlager oder Italo-Pop?
Italo-Pop.
Wir haben Italo-Pop, ne?
Natürlich.
Okay, Alter. Sebastiano Emanuele Merghetto hat sich für Italo-Pop entschieden. Und das könnte unser neues Intro sein. Dieter Thomas Heck sagt, Lukas, fahr ab!
Ciao, die Bella, super los. Das ist der auf kulinarische Podcast, Fiete Gastro. Mit schlechten Mäuschen, Zinn und seiner klitze kleine Affäre Sebastian.
Findest du gut?
Ob ich das gut finde?
Das könnte unser neues Intro werden.
Definitiv nein.
Also es kam nicht so gut an. Lukas, haben wir noch was mit Rock?
Auch nein.
Auch nein?
Ja, aber gerade im Wesentlichen, seit wann wirst du zuerst genannt? Ich hab dir,
was habe ich gesagt, Tim?
Wirklich?
Tim, ganz ehrlich.
Nee, ist mir egal, das würde jetzt ausgestrahlt.
Ich möchte das gerne erklären.
Was ist denn bei dir kaputt im Kopf?
So, also pass auf, ich komme hier rein und Lukas, freudestrahlend, erzählt mir, ey, ich habe mit KI und schießt mir vor. Ich habe gesagt, das geht nicht.
Ja.
Tim ist nicht als erstes genannt. Das geht nicht. Änder das. Da sagt er, geht nicht mehr. Ich habe keine Free Credits mehr. Sage ich, das wird der mir so um die Ohren schleudern. Ja. Und Caro meint doch so, Quatsch, überhaupt
doch,
nicht.
Doch, das ist das Erste. Die Reihenfolge. Das ist ja schon so, wir haben ja mal einen Live-Podcast gemacht und da hat Sebastian mir vorgeschlagen, pass auf, dann gehst du auf die Bühne und dann sagst du mich an und ich gucke ihm wirklich
komplett
entsetzt und sag so, was ist denn bei dir kaputt im Schädel?
Also,
wir
bleiben beim alten Intro.
Altes Intro.
Die Messe ist gelesen.
Warum wollen wir, haben wir irgendwas gegen Bo?
Nein, überhaupt nicht.
Nochmal, das ist für mich der einzige Grund, warum dieser Podcast einen Preis verdient, das ist das Intro von Bo.
Wir haben
die wirklich schönste, beste Stimme Deutschlands für Podcasts in meinen Augen.
Und das ist, stimmt.
Ja, und zwar ohne Wende. Und auch einen ganz geilen Humor an der Stelle. Aber dafür bist du ja, glaube ich, nicht verantwortlich.
Also wie gesagt,
so, komm, Denise.
Es war einfach nur...
Sprechen wir über Denise.
Ich wollte jetzt eine Frage an Denise richten, weil ihr hattet eben gerade kurz darüber gesprochen, dass Tim sagte, er findet es schön, wenn es da mal nicht die 0815-Fragen sind.
Ja.
Nämlich auf einmal irgendwelche deepen Fragen, wo er vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar überlegen muss, was er antwortet. Wie macht man das denn als Journalistin, wenn man so ein Interview führt? Weil am Ende des Tages sitzt du ja dort, um ein bestimmtes Thema zu behandeln. Und so wie ich Tim oder all die berühmten Menschen einschätze, könnten die ja auch angefasst sein, wenn es jetzt nicht um das Thema ginge, wofür sie eigentlich auf Promoteur sind, wenn du dann mit irgendwelchen tiefen Fragen kommst. Wie ist da der Mittelweg?
Erstmal muss es keinen direkten Aufhänger für irgendeine Promo, für ein Interview Partner geben. Also das letzte Interview haben wir, glaube ich, gemacht aus dem Grund, da war jetzt gerade kein Kochbuch draußen, ne? Sondern eher,
weil ich älter werde.
Nö, es ging um Gastronomie und wie geht's weiter nach Corona und wir haben da viele Themen aufgemacht, viel auch über deine Karriere und deinen persönlichen Werdegang und deine Erfahrungen auch in der Sterne-Gastronomie, in der er ja auch mal war, geredet und das war der Aufhänger und zuerst sammle ich alles an Material, was ich über Tim finden kann, beziehungsweise unser Rechercheteam. Und dann liest man sich da erstmal ein und versucht daraufhin Themenblöcke zu gestalten, die irgendwie interessant sein können. Und natürlich hat man so eine Art Leitfaden, aber es passiert natürlich auch viel spontan, so wie hier jetzt auch.
Und am Ende des Tages ist es ja, glaube ich, so die große Kunst, Langweiliges interessant erscheinen zu lassen. Weil am Ende des Tages kochen wir Bratkartoffeln und wollen damit eine Aufmerksamkeit in einem Magazin, in diesem Falle für das große Interview, im Stern zu erzielen, wo normalerweise politisch relevante Dinge sind, gesellschaftlich wirklich relevante Dinge und nicht das Hyperego eines Bratkartoffelhainers.
Genau. Ne?
Also das muss man, also wenn du jetzt zum Beispiel versuchen würdest, Sebastian E. Merget interessant zu gestalten, wie würdest du jetzt spontan so ein Interview anfangen? Und ich weiß, das ist eine Herausforderung.
Hinten, die letzte Seite, was macht eigentlich?
Da bin ich als Kandidat her.
Ich müsste mich erstmal über Sebastian noch mehr einlesen.
Ja, wirst nicht viel finden, hat nichts gemacht.
Wenn ich viel finden und so ein bisschen rauskitzeln, ne? Vielleicht, wie er hierher gekommen ist, sein Weg hierher, wie seine Kindheit schmeckt, was ihm da besonders hängen geblieben ist, irgendwie solche Themen, die vielleicht auch manchmal auch schmerzhaft sein können, je nachdem, was für eine Kindheit man auch hatte. Und sobald du eigentlich so diesen emotionalen Weg gehst und so eine emotionale Connection dann auch findest, dann wird das auch spannend, wenn du einfach mehr über diese Person rausfindest als...
Und wie oft, weil manchmal geht es mir ja hier im Podcast so, schalte ich mich mental ab, weil es mich wahnsinnig langweilt, was er erzählt, weil ich merke, ich komme nicht an ihn ran und er ist jetzt gerade in so einem PR-Blabla.
Genau, und das ist ganz schlimm. Und da bist du aber sehr gut, Tim, weil bei dir muss man eher nochmal hinterher viel rausstreichen, was du nicht sagen wolltest eigentlich. Und das ist ja das Gute in den deutschen Medien.
Das ist gut dann?
Für ihn, ja.
Für ihn, ja, aber für dich muss es doch total blöd sein, wenn du dir in dem Moment, wo der oder diejenige etwas sagt,
dass da nochmal rausgestrichen wird. Da hast
weil in dem Moment denkt man sich so, ach geil, das habe ich jetzt
Aber es ist ein Unterschied zwischen dem gesprochenen Wort und dem geschriebenen Wort. Klar. Wenn ich jetzt mal so Scheiße am Rande nebenbei sage, dann ist es halt so. Wenn du aber das Wort auf einmal liest, dann kriegt das eine ganz andere Macht.
Ja.
Bestimmte Dinge, die ich so daherplapper, einfach nur um eine Atmosphäre oder ein Gespräch auch aufrecht zu halten um da jetzt nicht irgendwie die Schere im Kopf zu haben, sondern frei Gedanke und zu wissen, ich arbeite mich schon ans richtige Thema an. Es gibt Begriffe, die möchte ich nicht geschrieben haben. Es gibt manchmal Formulierungen, die in einem gesprochenen Wort mit Mimik und Augen und einem und Kontext des gesamten Gespräches total Sinn machen. Und dann liest du das auf einmal in einer gekürzten Variante oder nicht im Satz gekürzt, sondern in einem gekürzten Gespräch. Und dann bekommt das auf einmal eine ganz andere Bedeutung.
Ja.
Und das ist halt so auch die Herausforderung, Interview zu führen und vor allen Dingen und auch offen zu bleiben.
Und Ironie funktioniert zum Beispiel nicht im geschriebenen Wort. Nicht.
Ja, stimmt.
Deswegen.
Ironie funktioniert eh selten, wenn du nicht Comedy irgendwie auf deinem Aufkleber drauf hast.
Könnte das Ironie sein aus dem letzten großen Interview?
Nein.
Ist der Aufhänger, eigentlich kann ich überhaupt nicht kochen,
nee,
zitiert
richtig.
Von Tim.
Das ist eine Sache, mit der ich mich viel beschäftige derzeitig, dass ich Kochen verlernt habe.
Das ist jetzt nicht Fishing for Compliments und auch nicht Tiefschlaperei, sondern du meinst das so.
Ja, ich habe gerade jetzt wieder, ich war für Kitchen Impossible unterwegs in einem fantastischen Restaurant, mit einem großartigen Restaurant der großen französischen Küche, und ich stehe dann da und sage, also wirklich, nimm mich, also das ist ernst gemeint, ich würde gerne wieder diese kulinarische Tiefe haben, die ich hatte. Die ich definitiv, also die ist auch nur verschüttet durch viel mediales Wettkochen, oft Zeit, also immer nur hetzen. Und manchmal lasse ich da eben auch kulinarisch liegen und das tut mir dann weh, weil ich nur schnell machen muss, statt mich da um die Intensität zu kümmern. Und ich habe gemerkt, dass ich in bestimmten Bereichen rumschlampe. Ich habe gemerkt, dass bestimmte Bereiche, wo ich sehr viel besser geworden bin, ich habe neulich gebacken, wirklich, ich kann ein Backbuch machen. Das war sensationell, nur dass ich keine eigenen Rezepte habe.
Aber kein Franzbrötchen, oder?
Autsch. Wie bereitest du dich auf Tim vor, obwohl du ihn schon so lange kennst?
Das war schön jetzt
Wir machen dann auch mehr Späßchen vielleicht, würde ich sagen.
Ja?
Ja.
Aber trotzdem, wie bereitest du dich auf ihn vor? Also du weißt doch schon so viel. Also wer kann dir da aus deinem Team noch ein neueres Exposé zusammenstellen als das, was du
schon
hast?
Es geht ja dann auch um aktuelle Themen, ne? Wenn es irgendwie gesellschaftspolitisch relevanten Themen sind, Inflation, Sexismus in der Gastronomie. Da sind ja viele Themen, die immer auch neu dazukommen und die man nochmal neu aufbrechen kann und dann auch die Gedankengänge von Tim zu verstehen und irgendwie nochmal zu zerlegen, ist für mich persönlich auch sehr spannend. Und je detaillierter, desto spannender ist es.
Bereitest du dich im Umkehrschluss drauf vor, wer ist eigentlich derjenige, der mich interviewt?
Nein.
Gar nicht.
Nein, überhaupt nicht. Das lässt mich überraschen. Wie gesagt, ich bin eh ungefiltert. Und je nachdem, an welcher Stelle, es gibt ja manchmal so Tage, da mache ich mehrere Interviews. Da merkt man auch, dass ich den Inhalt meiner Geschichten manchmal leicht verändere, damit ich nicht einschlafe.
Stimmt.
So?
Ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Manchmal vergesse ich dann auch, was war jetzt die wahre, was war die erfundene. Dann entscheide ich mich für die bessere Geschichte. Und ich versuche da relativ offen zu bleiben. Ich liebe es eigentlich und das wird viel zu selten gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es das Management ist. Ich mag eigentlich Interviews gerne mit Leuten, die mich nicht mögen. Weil dann kann ich besser argumentieren, wofür ich eintrete. So, wenn jemand sagt, Sie sind ja so der Bodenständige und so der Koch der Herzen und so bla. Das ist jetzt so, bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Das ist nett, bringt mich nicht weiter. Deshalb so hier den Dollarhase, den ich ja wirklich so, das ist ja ein ich sag mal, Cis-Gegenstück von dir. Ich würde ja leidenschaftlich gerne mit dem diskutieren. Ich habe mal, da kommen wir jetzt.
Müssen wir einladen.
Zum Anfang der Geschichte, Stern. Ich bin ja ein Gruner und Jahrkind damals mit. Interessiert dich das nicht?
Doch, natürlich.
Weil ich finde, jetzt Handy während des Gesprächs.
Ich mache kein Handy, es gehört
jetzt sofort. Stell dir mal vor, Lanz holt einfach das Handy raus und fängt dann am Ende zu
googeln,
während ich gerade davon erzähle, wie ich ohne Vater groß geworden bin.
Tim, du hast vollkommen recht.
Ich entschuldige mich. Das weiß ich an der Stelle.
Ich entschuldige mich. Das E steht für Entschuldigung.
Okay. Ja, den mochte ich. Gruner und Jahrkind, ich sag mal damals mediales Wunderkind, auf allen Kanälen irgendwie zelebriert worden mit der täglichen Kochsendung, hier und da mal nebenbei aufgetaucht. Und es gab zwei Leute, insbesondere deine Vorgänger, beide, die mich nicht leiden konnten. Die erste, weiß nicht mehr ganz genau, wie sie hieß.
Mikro bitte.
Ältere Dame.
Vor meiner Zeit.
Musste irgendwann mal einen Bericht über Kerners Köche machen und da habe ich so dermaßen mein Fett weggekriegt. Also da hat sie erst so, sind so tolle Köche da und warum ist dieser Hans Wurst da? Und
was hat das mit dir gemacht?
Zu dem Zeitpunkt dachte ich, Entschuldigung, das gibt es nur, weil ich da bin. Also für die anderen hat sich vorher kein Schwein interessiert. Das ist, ich bin da, ich habe es gemacht. Weißt du, das zumindest das könnte man mir anerkennen, so dass es eine neue Zeitrechnung gab. Und dann war es mir auch, nachher bei der Rezepturabgabe habe ich gesehen, wie sie arbeitet. Also wir mussten Rezepte abgeben damals für einen Stern. Boah, war die Detail versessen, wo ich sage, nee, es geht ums Gefühl, es geht nicht ums Rezept, es geht nur ums Gefühl. Dann jemand, mit dem ich mich inhaltlich später sehr gut verstanden habe, aber am Anfang hatten wir richtig Zugangsschwierigkeiten, war Gammerschlag. Mhm. Gammerschlag hat mich in Israel irgendwann mal angesprochen, in Tel Aviv, sonst sind wir zufällig im selben Restaurant, da war ich so 3, 4, 5 Jahre schon sozusagen on air. Mhm. Und dann sagt er irgendwie so, Herr Mensch, Herr Melzer, ich muss Ihnen mal eins sagen, als Sie angefangen haben im Fernsehen, habe ich so sehr gehofft, dass Sie auch schnell wieder weg sind. Jetzt sind 4 Jahre vergangen, Sie sind immer noch dabei. Irgendwas muss ja an Ihnen dran sein. Wollen wir mal eine Geschichte zusammen machen? Mhm. Herr Gammerschlag, wirklich, Stern hätte mir viel bedeutet. Hätte mir wirklich viel bedeutet. Weil es gibt ein paar coole Sachen, wenn man die bekommt. Und das ist eine Geschichte im Stern.
Finde ich auch.
Ist cool. Geschichte in der Süddeutschen. Also schon so ein bisschen das Ganze, ein bisschen mehr als hör zu. Ist auch richtig geil. Und dann meine ich, Herr Gammerschlag, ich bin jetzt 4 Jahre am Markt, absolut ohne Ihre und ohne jegliche Unterstützung Ihrerseits. Damit müssen wir jetzt auch nicht mehr anfangen. Und dann waren die Fronten geklärt und dann sind wir trotzdem aufeinander zugegangen. Und wir haben dann eine Geschichte gemacht und ich habe ihn gebeten, bitte bleiben Sie negativ. Bitte fangen Sie nicht an jetzt irgendwie nur, weil Sie glauben, für die Presse müssten Sie sich, sondern ich will Ihre Meinung. Und wenn ich das schaffe, Sie zu überzeugen, dann mache ich einen guten Job. Und wenn nicht, dann muss ich vielleicht auch mal über mich nachdenken.
War das 2016?
Nein,
viel später. Und ein bisschen gekocht wird auch?
Nein, viel.
Das war auch von Bert Gammerschlag.
Ja, vielleicht ist es doch.
Doch, das war, glaube ich.
Ist das 2016 erst? Mhm. Wow, dann ist es 10 Jahre nach meiner Geschichte, sicher?
Ja, also es sei denn, der Stern lügt.
Ja, so, und da steht eben auch so ein bisschen was drin.
Hier, kannst du mal reingucken.
Wo ich sage, ja, das ist kritisch, aber er hat recht, weil auch Kritik kann ja richtig sein. Es ist eine Sichtweise auf die Dinge, ich habe nur eine andere. Deshalb, es geht gerade in der Kulinarik nicht um richtig oder falsch oder Rechthaberei, sondern es geht um die Vielschichtigkeit, Vielseitigkeit und es gibt für alles einen Grund. Wenn ich dir jetzt sagen würde, hier, der war ganz schön grobschlächtig da, ne? So, ja, dann ist es. Aber grobschlächtig kann jetzt positiv oder negativ sein. In meiner Welt, Grobschlechtigkeit wird eher negativ wahrgenommen. Grobschlechtig für mich heißt es, okay, das ist wirklich also es ist richtig eine echte Küche, die ist nicht angestrengt, da ist jetzt nicht hyper viel dezidierte Ausarbeit, sondern das ist Gefühl. Und das ist für mich komplett positiv. Ich habe für ein Kochbuch, die Texte schreibe ich ja nicht offiziell selber, die werden zwar in der Ich-Form teilweise zum Besten gegeben, aber das funktioniert in Interviewform. Habe ich auch gesagt bei der Heimat, ich möchte jemanden in dieser Welt haben, der mich kritischer sieht, damit das nicht immer heißt, unser Timmy. Also weißt du, so diese Verniedlichungsform und diese Aneignung von Sympathie, sondern insbesondere ein Buch sollte spannungsgeladen sein und wodurch entstehen Spannungen, manchmal auch durch Widerstände, aber aufeinander zugehen.
Wie führt man ein Interview und traut sich, kritische Fragen zu stellen? Gerade wenn man, du hast ja nicht nur Tim als groß bekanntes Kaliber vor dir, sondern auch andere Menschen. Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, jetzt ist die Temperatur in dem Interview so gut, dass du es dich traust? Oder gehst du da von Anfang an rein mit der Gefahr, dass vielleicht jemand mal aufsteht und sagt, das lasse ich mir von dir nicht bieten?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also schön ist natürlich auch erstmal deinen Gesprächspartner in Sicherheit zu wiegen und eine Sympathie aufzubauen und dann mit den harten Fragen zu kommen. Oder du fängst gleich von vorne damit an, wenn du einen bestimmten Ton im Interview haben möchtest.
Wie ist das mit Tim? So ein
Interview? Das ist ja genauso.
Ja, von dir kenne ich das.
Erstmal ein bisschen natschen, ein bisschen lieb sein, ein bisschen schaukeln, ein bisschen Ich-Bezogenheit reinbringen, von wegen meiner Erfahrungswerte, um dann auf die schmerzhaften Erfahrungen deiner Kindheit zu kommen.
Ja, ich kenne das von dir, aber worauf ich hinaus will, ist schon mal aufgestanden? Also ging schon mal was in die Hose, wo du gedacht hast, fuck, ey, jetzt habe ich...
Nein, aber es waren dann eher so Erfolgserlebnisse für mich als Journalistin, wenn ich irgendeinen großen CEO von irgendeinem großen Food-Unternehmen hatte und ich wusste, krass, was der jetzt sagt, wenn das veröffentlicht wird, das wird ihm um die Ohren fliegen. Also solche Momente schon. Und das ist natürlich aus journalistischer Perspektive Gold wert.
Ja, jetzt fällt es mir ein. Bei den Notizen, die ich mitgemacht habe. Das war das mit dem CEO von Nestlé zum Beispiel.
Von Nespresso.
Nespresso.
Ja, genau.
Merkt euch das ganz kurz, bitte. Frank, bring rein. Ich muss mir einmal nur ganz schnell was.
Was?
Schreibt es auf Nespresso.
Das kann ich mir merken. Nespresso.
Wirklich?
Ja.
Ich unterbreche jetzt kurz für 2 Minuten.
Nespresso. Ey, Frank.
So, ich habe nämlich die Laudatio geschrieben. Habe ich wirklich selber geschrieben. Nicht KI, eigenhändig.
Ja, eigentlich einmal ungeklammert, einmal geklammert.
So, ich lese sie jetzt schnell vor, dann weißt du schon Bescheid. Und dann kannst du das, das mache ich jetzt einfach. Dann kann sie gleich sagen, ob es gut ist.
Okay. Ach so, sehr gut. Also Sekunde, wir dürfen es verorten. Es geht höchstwahrscheinlich um die Genussmittelverleihung heute Abend.
Heute Abend, aber wenn das ausgestrahlt wird, ist ja schon zwei Wochen später. Deshalb darf man das auch jetzt an dieser Stelle
sagen. Ja, ich will einfach nur unseren
Und ich halte eine Laudatio auf Christian Rach, der kriegt den Preis fürs Lebenswerk.
Sehr schön.
Jetzt darf man das. Und du liest ab.
Hä? Ja,
du liest sie ab.
Ja, weil ich die sehr gut formuliert habe diesmal. Normalerweise plappe ich ja Blödsinn daher, verliere mich selber, aber diesmal habe ich die aber wirklich selber geschrieben. Also. Du sagst, ob das gut ist, ja? Also
bitte,
ich
kriege
das nachher noch Tonalität. Ja, besser hin. Wie fängt man am besten eine Laudatio an, die den Ehrenpreisträger für das Lebenswerk betrifft und deren Arbeitsverhältnis zwischen Laudator und Preisträger mit einer beinahe Schlägerei vorzeitig endete? Indem man den Mantel des Schweigens darüber hüllt. Also, wir haben uns ja mit der Schlägerei getrennt.
Schön.
Deshalb habe ich beinahe, das ist ein bisschen weicher. Worüber wir aber nicht schweigen wollen, ist die Liste der legendären und einzigartigen gastronomischen Betriebe des Preisträgers, die Hamburg damals und auch heute auf die kulinarische Landkarte gebracht haben. Lange bevor die Flut oder wie andere Menschen sagen, die Pest der medialen Köche für allgemeines Interesse an kulinarischen Hochkulturen geschaffen haben, wurde der Boden von herausragenden und hochdekorierten, top ausgebildeten Köchen und eben jenem zottelig langhaarigen, mit Federohrringen geschmückten Studenten der Mathematik und Philosophie bereitet. Dass das nicht abgeschlossene Studium der Philosophie sich wahrscheinlich nicht ausgezahlt hätte, kann man an verbal-erotischen Ergüssen aller aus der Tüte, aus der Dose, dann geht es meistens in die Hose, erkennen. Das ist ein Zitat von Christian Rach. Mister, ich habe Philosophie studiert.
Sehr schön.
Optisch eher an ein Mitglied einer freien Liebe praktizierenden Kommune erinnern, sorgte er bereits mit seinen ersten gastronomischen Auftritten im Leopold für Aufsehen. Das ebenfalls abgebrochene Studium der Mathematik dagegen scheint mehr gebracht zu haben, denn für mich einer der prägendsten Sätze und Lehren aus unserer gemeinsamen Zeit besagt, ich zitiere, ein Koch, der nur Liebe zum Essen, aber kein unternehmerisches Gen mitbringt, sollte die Finger von der Selbstständigkeit lassen. Das hat er Gott sei Dank nicht gemacht, denn dem Leopold folgten gastronomische Leuchttürme der Stadt, wie unter anderem das Tafelhaus in einer Trucker-Kneipe in Barnfeld, das Restaurant Engel, so ganz nebenbei die Talentschmiede für Kochgiganten à la Kai Pellegrini, Tarek Rose oder aber auch einem hoffnungsvollen Nachwuchstalent namens Tim Melzer. Und mein ganz persönlicher Liebling, das Darling Haber. Bis heute für mich das innovativste Gastroprojekt in Hamburg ever, ever. Nebenbei wurden Restaurants manchmal gerettet, Kochbücher geschrieben und kulinarische Vollpfeifen in Teufels Küche ausgebildet. Und auch bei der Schaffung des Monsters Tim Melzer ist er nicht ganz unschuldig. Womit hat also diese Person im Alter von 66 Jahren seines Zeichens Fernsehkoch, Podcaster, Gastronom, Gastrosof, Kochbuchautor, Familienvater und Ehemann, übrigens von der Frau vom Chef, dessen Lieblingsgericht Dibble Double ist, den Ehrenpreis für sein Lebenswerk verdient? Lieber Christian, du bekommst zu Recht diesen Preis und zwar nicht, weil du schon richtig alt geworden bist, sondern weil du schon über den Tellerrand geschaut hast, weil du mutige gastronomische Konzepte, die oft ihrer Zeit voraus waren, etabliert hast. Weil du Menschen das Selbstbewusstsein gegeben hast, ihren eigenen Weg zu gehen. Du hast die gastronomische Landschaft wie kaum ein anderer in Hamburg seit bald 40 Jahren geprägt. Durch eigene Konzepte, aber auch durch dein Wissen, an dem du uns hast teilhaben lässt. Du bist kritisch, analytisch, nimmst kein Blatt vom Mund, dabei mutig, innovativ und auch ein bisschen verrückt. Allerdings gibt es von mir eine Einschränkung, warum du eher Radio als TV machen solltest, dein Hemdengeschmack. Liebe Leute, es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, den Ehrenpreis für sein Lebenswerk heute an Chef Christian Rach zu überreichen. Ist nicht schlecht, ne?
Sehr, sehr schön.
Oder?
Ja.
Ist ein bisschen edgy.
Edgy und auch persönlich.
Oder?
Aber du.
Ja. Und dann kommen ja zwischendurch immer noch... Weißt du, Anekdoten. Anekdoten. So, kommen Anekdoten, wir jetzt wieder zum...
Anekdoten von dir, oder wie?
Ja.
Ja, okay. Ja.
Gut, haben wir.
Und wie lange hast du sehr gebraucht?
Stunde.
Super. Dann kommt's vom Herzen.
Finde ich auch. Es ist nicht hingerotzt schnell.
Nö. Nee. Was, ich kann das ja.
Ich sag ja nicht, dass du das nicht kannst. Ja, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie du an einem Laptop sitzt.
Nee, das hat ja Frank. Ich schreibe mit Stift.
Okay, das hätte ich mir.
Und jetzt gebe ich den. Deshalb kommt Frank gerade. Okay. Ich schreibe nur mit. Ich schreibe nichts auf dem Computer.
Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
Stift. Ja. Stift und dann sage ich Frank. Und weil ich meine eigene Schrift aber nicht mehr lesen kann und weil ich sehr viele, also so, wie heißt denn das? Einfügungen, Streichungen etc., bessere Formulierungen, so Anpassungen mache. Manchmal auch ganze Versatzstücke woanders hinpacke, weil das einfach vom Flow her besser ist, dann muss das hier.
Das heißt,
das hat jetzt aber 6 Stunden gedauert.
Du hast zu Hause auch nicht so eine Art Schreibtischsituation oder so?
Ja, ja, schon. Papier und Stift.
Nee, aber so mit Rechner, wo du
Nein.
Das ist irre.
Nein. reden. Deshalb immer, wenn irgendjemand mir sagt, ich hätte irgendwas, sage ich,
Wie machst du die Notizen bei einem Interview?
Ich nehme alles auf mit dem Handy und schreibe noch so die besten Zitate, schreibe ich noch mit.
Also, wir waren beim CEO von Nespresso. Also,
das war der
CEO.
CEO von Nespresso ist schon einige Jahre her und es ging um das Thema Nachhaltigkeit und wie nachhaltig Nespresso jetzt sein möchte. Am Ende so eine Art Greenwashing-Kampagne, in Anführungszeichen.
Also hier geht es darum, dass die Kapseln zu dem damaligen Zeitpunkt alles andere als nachhaltig gewesen sind.
Ja,
oder?
Genau, diese Aluminiumkapsel, man weiß ja, wie viel Tonnen Müll entstehen und die Verbraucher entsorgen die nicht richtig und so weiter und so fort. Und es waren sehr viele InfluencerInnen geladen. Das hat sich nämlich so ein bisschen gewandelt in den letzten 10 Jahren, dass eben weniger Journalisten und Journalistinnen eingeladen werden, sondern mehr Content Creator, wie sie sich nennen. Mhm. Und ich glaube, er hat einfach nicht damit gerechnet, dass das Interview recht kritisch wird. Mhm. Und ich hatte mich sehr gut vorbereitet und wir haben sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen und ob er das dann wirklich auch glaubt, was er da alles erzählt und so weiter. Und am Ende haben wir gesprochen, da ging es dann um Greta Thunberg, die gerade mit dem Segelboot nach New York rübergereist ist für die Klimakonferenz. Also das muss vor 3, 4, 5 Jahren gewesen sein. Mhm. Und sie war damals schon auf dem Cover der Times und so weiter. Also man kannte sie schon medial eigentlich überall. Und ich habe ihn dann gefragt, was er von ihr hält und dass sie sich ja in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit ja sehr engagiert. Und er kannte sie nicht.
Bist du sicher oder ist das so, wie ich andere Fernsehköche auch nicht kenne, wenn du mit mich drauf ansprichst?
Nee,
also wenn
ich
du
bin
jetzt
mir
hier
sicher, weil ich habe ihn dann nochmal wirklich 3, 4, 5 Mal nachgefragt. Okay. Und er kannte dann Fridays for Future, das war ein Begriff, aber Greta war ihm einfach kein Begriff und ich finde irgendwie in solchen Positionen, vor allem wenn man über Nachhaltigkeit redet, sollte man zumindest schon mal von jemandem gehört haben. Warum?
Ja. Ist das dann nicht sogar herzerfrischend, und das meine ich jetzt wirklich so, dass er gar nicht keine Greta nötig hatte, um über Nachhaltigkeit nachzudenken?
Nein, das ist ja am Ende.
Sie musste ja schon mal über den Weg gestolpert sein.
Ja, am Ende ist es Ignoranz.
Ich habe gestern irgendwie von einem De La Ruro gehört, oder wie der heißt.
Von wem?
Von einem De La Ruro, einem Sänger.
Das ist bestimmt falsch ausgesprochen.
Ja, natürlich ist er falsch ausgesprochen, weil ich gestern
aber kannst du ja dann vergleichen.
Soll richtig Superstar sein.
Und wer ist es denn?
Ich weiß nicht.
Also
De La Ruro.
Ich glaube, das kann man nicht so ganz vergleichen, Tim, weil.
Warum nicht?
Naja, weil er hat ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und die Aufgabe, die er als ein CEO von einem Weltunternehmen innehat, da erwarte ich aber schon, dass er die ein oder andere Gazette liest, ob er das nun will oder nicht, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, um eben in jeder Situation glänzen zu können, um zu wissen, um beweisen zu können, ich bin zu Recht in dieser Position, weil ich ein weitgelesener Mensch bin. Und da
aber hatte Greta
Thunberg grade,
nicht eher nur bei uns eine große Bedeutung? Nein. War die in Belgien?
Und es war der Deutschlandchef von Nespresso.
Okay, ja, dann kann
ich finde doch, natürlich, wenn du über solche Themen sprichst, so hätte er jetzt über, was weiß ich, gesprochen, über wie viel Kohle Nespresso macht und so weiter. Es war halt im Kontext sehr interessant. Und auch seine PR hinterher hat gesagt so, ja, es geht eigentlich nicht.
Wie habt ihr das gerettet?
Wir haben es gar nicht gerettet, wir haben es so veröffentlicht. Mhm. Und die Presseabteilung wollte, dass wir es streichen, weil sie gesagt haben, es hat ja nichts damit zu tun. Und ich so, naja, genau das, was Sebastian eben gesagt hat. Und sie hätten es komplett zurückziehen können. Also ich habe gesagt, entweder wir veröffentlichen es gar nicht oder so. Und am Schluss haben sie gesagt, doch, es darf raus.
Und was ist da der Vorschlag zur Güte danach?
Güte?
Nein, das ist so ein bisschen, ich bin in derselben Situation. Ja. Ich plabber, wie mir das Maul wächst. Und es gibt schon manchmal Momente, wo ich auch oberflächlich daherlabere und manchmal eine Aussage treffe und denke so, boah, hättest du mal vorher drüber nachgedacht oder ein bisschen mehr eingelesen in bestimmte Bereiche. Und ich bin aber ein großer Freund davon, Menschen auch Dinge entdecken zu lassen, zu belehren, um dann damit auch danach auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal geläutert rauszukommen. Also um zu sagen, pass auf, wir machen dasselbe Interview nochmal, zeigen aber beide in 14 Tagen. Now you can make it. Also das ist ja so dieses, es gibt ja gar keine Cancel Culture. Ne?
Nein.
Nee, aber es gibt Fehler, die man macht. Und oft sind diese Fehler sehr dominant und bleiben im Raum wie so ein rosa Elefant. Das ist ein bisschen Restaurantkritik bei uns in der Bollerei. Es sind immer noch Bewertungen von der Restaurantgründung drin, die auf die Auswirkung der heutigen Bewertung Einfluss haben. soll heißen, Dinge, die ich vor 15 Jahren falsch gemacht habe, ganz offensichtlich auch falsch, auch zu Recht, also ne, die auch zu Recht kritisiert worden sind, da habe ich 15 Jahre später immer noch keine Chance, mal auf Null zu stellen und sagen, ja, es war falsch, aber geiler ist, dass ich lerne.
Ja, aber werden
jetzt
heute...
Jetzt nicht bei dem, ne? So, werden, es geht jetzt um den grundsätzlichen. Ja.
Aber diese
deshalb
Kritik,
frage ich, was ist der Vorschlag zur Güte? Weil, wenn du es, nur ganz kurz, wenn du es so stehen lässt, kann das latent den Bereich der journalistischen Rechthaberei betreffen. Und Leute, und das habe ich manchmal, also ich nicht, weil irgendwie ist mein Giftschrank so voll, sage du, dann komme ich mit meinen Standardantworten, ich führe keine echten Interviews mehr und ich habe auf alles eine richtige Antwort. Also eine PR-Antwort. Ich bin so geschult in, also durch die Häufung und ich kenne meine Fettnäpfchen, in die ich mich bewege. Deshalb manchmal auch Kontextsachen. Ich lasse mir keine Zitate geben, sondern Kontext, um zu gucken, wirkt mein Wort, was ich gesprochen habe, im schriftlichen Zustand genauso. Und wenn ich jetzt nicht bekomme, dann sage ich auch Interviews ab, weil ich sage, ihr gebt mir nicht die Chance, darauf zu reagieren. Ihr seid offen. Ihr wollt, wie heißt das, Clickbaiting-Level zu machen? Bang.
Wer die Güte war, dass wir es nochmal abgeschwächt hatten. Also wir haben dann einen Kompromiss gefunden, womit die dann fein waren.
Ja, sie hat die Frage auch nicht vergessen. Das finde ich gut.
Ja.
Die Güte ist halt so von wegen, okay, Fehler, volle Breitseite.
Ja, klar.
Kannst du machen. Aber danach musst du auch die Chance haben, mal zu sagen,
ja,
Entschuldigung.
Natürlich,
aber
trotzdem, wenn du so ein großes Unternehmen repräsentierst, ne, das ist ja nochmal was anderes. Bei dir geht's ja einfach um dich als Tim Mälzer, auch als Person.
Nein.
Auch. Nicht nur, aber wenn du
ich
natürlich...
Ich behaupte ja von mir, ein Feminist zu sein und Leute verstehen das überhaupt nicht. Begreifen das einfach nicht. Du schmunzelst auch. Ich glaube, das wirklich.
Ich schmunzel nicht, weil ich habe mit dir auch über genau diese Themen gesprochen. Du hast gesagt, dass du sehr viel reflektiert hast und sehr viel dazugelernt hast. Und
ich habe aber Angst, sowas öffentlich zu sagen, weil ich, kommt Zitat, ich habe gesagt. Weißt? Und das finde ich halt so schwierig.
Aber du musst das aber vielleicht erklären, ne? Was heißt denn für dich, dass du Feminist bist? Erklär das doch mal.
Naja, dass ich auch der Meinung bin, dass man grundsätzlich sehr viel für jeden Mitarbeiter in allen Belangen, auf allen Ebenen sehr viel tun muss, um dort Missstände, die in der Vergangenheit massiv stattgefunden haben, auch von mir praktiziert worden sind. Und jetzt muss halt jeder schon, oh, was meint er? Offensichtlich bei mir Verbalität im Bereich des Humores mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, Sender- und Empfängergeschichten irgendwie, wo ich drüber nachdenken musste und wo ich auch lernen musste, meine Sprache dementsprechend anzupassen. Und dann reden wir nicht von verbalen Entgleisungen, sondern wir reden von Begriffen. Wir reden von Momenten. Wir reden von Übergriffigkeiten, ohne dass ich das auch nur ansatzweise negativ meinte, sondern eher auf Augenhöhe. So, dass ich immer davon ausgegangen bin, Mann, Frau, gleich, identisch, mache ich keinen Unterschied. Es ist für mich das Gleiche. Ich habe da keinen Unterschied, ob jemand im Stehen oder im Sitzen pinkelt. Das bedeutet auch, mein verbaler Zugang zu diesen Personen ist auch gleich. Und da hört Gleichheit auf. Weil die Position, die Vorgeschichte, die das Gegenüber mit sich bringt, das ist eine unterschiedliche. Weißt du, was ich meine?
Aber, ja, absolut, aber das macht dich ja dann, na, das macht dich ja zu einem besseren Arbeitgeber, zu einem besseren Menschen, weil du das reflektiert hast.
Ich meine wirklich, dass ich Feminist bin. Ich mache mich nicht lustig drüber. Nur auf meine Art und Weise, auf eine andere Art und Weise. Und nicht mit Farbe Lila und irgendwelchen Signaturen oder sonstigen oder wirklich krass, sondern wirklich, ich glaube, dass ich versuche, sehr viel aus der männlichen Welt heraus zu verändern. Ohne dass ich mich irgendwo hinstelle und jetzt sage irgendwie so, ich muss mich für so, ich bin in dieser Landei-Machoism, Patriarch, also in der Welt, in der ich unterwegs bin, bin ich wahnsinnig beweglich im Kopf. Das bedeutet, dass ich aber trotzdem auch in Zukunft nochmal was falsch mache, obwohl ich mich jetzt gerade noch Feminist nenne.
Definitiv. Ja.
Jetzt bist du raus, ne?
Nee, ich bin überhaupt nicht raus. Ich habe mich gerade gefragt, gerade im Journalismus, das geht ja viel, wenn es ums Essen geht, die Kulinarik geht oder um Musik geht oder ein Buch. Wenn es ans Kritikenschreiben geht, steht die Kritik an und für sich oft, in der Kritik. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dass es Schreiber und Schreiberlinge tatsächlich schaffen, gastronomische Betriebe sozusagen in den Bankrott zu schreiben durch eine schlechte Kritik oder durch schlechte Erfahrungsberichte. Umgekehrt aber auch in den Himmel zu loben und sozusagen
den Hype auszulösen.
Und wir haben hier bei Fide Gast schon oft darüber gesprochen. Ist es wirklich so einfach, wenn all die Köche, die hier sind, sagen, die Journalie macht uns kaputt und hat eine Macht, oder steckt da viel mehr dahinter? Also ist es nicht so einfach.
Also es kommt darauf an, was du jetzt mit Kritik meinst. Naja, also ich glaube, Tim sprach vorher auch so über Google-Bewertungen, oder? Nee, meinst du?
Ich meine echte
Kritiken. Du meinst echte Kritiken in Magazinen, so Restaurantkritiken. Genau. Ich glaube, so komplette Zerstörerkritiken, gibt es das eigentlich noch?
Nee, nicht mehr.
Und ich versuche zum Beispiel immer, wenn ich Restaurantkritiken mache, was ich selten mache, weil ich dann ganz Deutschland essen gehen müsste, ich versuche dort zu essen und dann eher ein Interview draus zu machen und durch das Essen zu verstehen, warum der Küchenchef oder die Küchenchefin so kocht, wie er sie kocht. Und das so ein bisschen einfließen zu lassen. Und ich finde, das hat dann gleich nochmal eine tiefere Ebene, wenn man A, über den Menschen reden kann, B, über seine Küche und ich habe das gegessen und kann dann nachfragen, warum ist das so und so. Und ich glaube, das hat dann auch für den Gast einen Mehrwert, weil er dann vielleicht gleich eher versteht, man gibt quasi dem Koch und der Köchin eine Chance, zu erzählen, warum der Teller jetzt so aussieht, wie er
dazu
aussieht.
Muss man sagen, sie schreibt ja kein, oder du schreibst gar keine Kritiken, oder? Rezession?
Doch, aber ja? Seltener. Aber du musst dich selber jetzt mal überlegen. Eher vielleicht dann. Ich war mal in Südafrika, in Kapstadt, in einem Restaurant, das beste Restaurant Afrikas, das Fine in Cape Town.
Fine?
Ja, FYNN. Die machen japanische Küche mit südafrikanischen Produkten. So war es halt, wenn's mal irgendwas Spezielles ist.
War das gut?
Das war großartig, ja. Aber die Weinbegleitung war sehr großzügig und nach dem vierten Gang konnte ich nichts mehr schmecken. Deswegen nehme ich keine Weinbegleitung mehr. Wenn dann nur so eine gemischte Weinbegleitung mit alkoholfreien Getränken auch.
Ihr habt schon eine gehörige Portion Macht in dem.
Absolut. Also,
was und wie
was macht. Heißt Macht? Ich würde es jetzt als Reichweite bezeichnen. Ja. Wir haben eine große Reichweite. Und vor allem im Online-Bereich können wir natürlich immer gut einsehen über unsere Tools, welche Artikel oder Interviews oder Reportagen gut funktionieren, welche gut gelesen werden.
Mhm. Wie kannst du dich hinstellen und sagen, dass deine Meinung relevanter ist als meine?
Wie meinst du das?
Du kannst ja nicht mehr ansatzweise das, also ich provoziere jetzt gerade mal. Ne? So, eigentlich, du bist jemand, der hat halt, okay, du kannst 10 Finger auf einer Schreibmaschine benutzen, that's it. Wo ist deine Bildung her? Wo ist dein Wissen her? Wo ist dein, du kannst doch gar nicht das, was ich kann. Du hast doch gar keine Ahnung.
Ich dich ja.
Du hast ja, aber du hast gar keine Ahnung von dem, was ich da tue und maßt dir aber an, sozusagen deine Gastmeinung sogar über Meinung von Gästen zu stellen. Auch das.
Wenn es jetzt um Restaurantkritiken geht.
Ja.
Deswegen sage ich ja, wie ich das mache.
Das war jetzt eine provokant gemeinte Frage, weil nach welchen Kriterien ist es immer subjektiver Geschmack?
Genau.
Es wird nur nie damit umgegangen.
Ja.
Also wenn ich sage, es ist ein bisschen wie bei meinen Sendungen, da wird vorher eingeblendet, wer ein bisschen empfindlich ist bei Sprache, aufpassen, Extremsituationen und hin und wieder mal verrennen sich die anderen. Ich habe mich gut im Griff, aber die anderen, wenn du die mal loslaufen lässt, schlimm, wie die sich manchmal ausdrücken, müsste ja rein theoretisch auch als Vorwort eines jeden Heftes, Magazines, Buches, was sich mit Kritiken auseinandersetzt, dass diese Kritik sich subjektiv bestimmt und das sind die Parameter. Man müsste einmal erklären, nach welchen Kriterien auch kritisiert wird, analysiert wird, etc., um dann zu sagen, alles klar. Weil ich bin zum Beispiel ein Fan von Guy Michelin. Nicht, weil ich alles teile, weil ich jede Meinung teile, sondern weil ich grundsätzlich denke, okay, wenn die was gut bewerten, dann ist das oft, nicht immer, aber oft auch wirklich sehr gut. Ich mag andere Führer nicht ganz so gerne, weil sie in meinen Augen viel zu viel Subjektivität, also und wenn du nicht stattfindest, bedeutet das nicht, dass du schlecht bist, sondern du erreichst nur nicht die Kriterien ihrer Bewertung. Dann gibt es andere Magazine, die sagen, alles klar, wir schmeißen hier mal ein Wertesystem rein von 20 Punkten. Oh, dann entscheiden wir, ob du 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oder 17 oder 18 oder 19 bist. Die Höchstnote ist bla bla bla. Und dann gucken wir, ob du nicht mitspielst. Und dann kommst du in einen unmittelbaren Vergleich, der so simpel gestrickt ist, nämlich in Punkten, dass das nicht in der Endwirkung für mich eigentlich keine Aussagekraft. Oder könntest du mir den Unterschied zwischen 16 und 14 Gourmet-Punkten erklären?
Nein, aber kannst du erklären, wie der Guy Michelin vorgeht und welche Restaurants er aussucht und welche nicht?
Nee, das nicht. Aber es interessiert mich noch, macht mich interessiert, dass die Leute, die drin sind, sind gut. Das heißt, die machen keine, die machen kein Ausschlussverfahren. Das heißt, sie sagen nicht, Also die haben ihren eigenen Qualitätsparameter. Ja. Und wenn du den erfüllst, dann bist du in dem Buch drin. Und wenn du ihn nicht erfüllst, dann bist du halt nicht drin. Das ist das Einzige, was passiert. Das heißt, die Welt dreht sich weiter. Und derjenige, der sich jetzt entscheidet, auf eine bestimmte Art und Weise essen zu gehen, wird geleitet durch den Guide Michelin. Wie ein Führer, er ist ein Reiseführer am Ende des Tages. Der andere sagt aber, ja, hier haben wir zwei Restaurants, die sind nebeneinander, der eine hat 13, der andere hat 16 Punkte. Sag mir gar nichts. Dann sind die beiden Läden nebeneinander. Und das kann bedeuten, dass der mit 13 Punkten nicht so wahrgenommen wird wie der mit 16 Punkten. Und das halte ich für falsch.
Ja, aber trotzdem nochmal zwei Punkte zurück, die du eben angegeben hast, wo du provokant gesagt hast, deine Gegenüber weiß überhaupt gar nicht, wovon sie spricht, weil sie nicht weiß, wie es geht.
Wenn es schlecht läuft.
Ja, genau. Aber es kann ja auch mal so sein, ohne dass du es weißt, dass dir so eine Denise gegenüber sitzt, die so kochen kann, wie sie es jetzt hier, also die weiß sehr gut, wovon sie spricht.
Ja, von Eiersalat.
Naja,
Käsesalat,
oder eben, wie du es vorhin benannt hast, Hausmannskost, etwas, was in dem Fall ein Nationalgericht eventuell ist.
Es gibt einen Tester in Deutschland, der bringt seinen Hund mit und wenn du seinen Hund nicht verköstigst, dann weißt du, dass du eine Hatsche
kriegst. Aber das ist ja Quatsch. Aber was ja Quatsch ist, was ja totaler Quatsch ist. Ja, aber
das weiß keiner. Das weiß keiner und alle trauen sich nicht, was zu sagen, weil er Macht hat.
Aber das ist ja
aber
so,
das ist auch alte Schule.
Aber wer glaubt,
ne?
Denn sowas?
Sagen,
ne?
Das ist ja auch.
Das ist ja, ist. Nein, all die Leser.
Bücklinge. Alles Bücklinge,
ja, eben, genau. Aber das Thema hatten wir auch schon so oft. Ja, ich weiß. Du hast dir ja Reputation erarbeitet über viele, viele, viele Jahre. Das heißt, was ich eben sagen wollte. Ich glaube, diese Google-Kritik, auf die kannst du eh einen Riesenhaufen scheißen, weil jeder kennt dich und weiß, wofür du stehst und was er bekommt. Die Google-Kritik.
Es geht um das Restaurant.
Genau.
Also aber es geht auch um andere Restaurants.
Genau, es geht um andere Restaurants. Aber
es geht auch um meinen Laden. Es geht ja immer, ja? Also ich differenziere klar zwischen mir und meinem Restaurant.
Ja.
Da differenziere ich so. Hm. Über mich kannst du schreiben, was du willst. Recht hast du bis auf eine einzige Sache. Da hat mir, oh Gott, wer war denn das? Ich glaube, das war sogar auch Dollarse. Der hat dann halt geschrieben, ja, macht ja alles nur für Geld. Und wenn ich sage, wenn du wüsstest, was ich alles nicht für Geld gemacht habe, um einigermaßen sauber im Kopf zu bleiben, ein bisschen authentisch, wie viel ich für Glaubwürdigkeit nicht gemacht habe, mach das nicht, beleidige mich nicht. Frag mich, was mein, aber hat er nie gemacht, hat er sich nie getraut. Frag mich, was meine Motivation ist und dann kannst du entscheiden, ich glaube ihm das nicht. Aber schreib es nicht, mach das nicht, weil das ist diffamierend.
Aus journalistischer Sicht müssen Menschen, Kaliber Melzer, halt damit leben, dass das halt so ist? Oder ist das
ja,
so?
Ja, müssen, aber deshalb darf es trotzdem wehtun.
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht. Ich bin da auch hin und her gerissen. Am Ende ist er ja auch ein Mensch.
Weil die
manchmal anders rüberkomme.
Die gesellschaftlichen Etiketten, die es jetzt seit neuestem, in Anführungszeichen, also Spoiler gab es schon immer, aber jetzt sind sie Gott sei Dank auf dem Tablett und wir alle leben damit viel besser und wenden es viel mehr an. Aber am Ende des Tages ist so jemand wie Tim ja auch ein Mensch, der verletzlich ist.
Genau. Oder nicht.
Oder Eugen. Eugen hat Gefühle.
Der am Boden liege, dann macht noch Pipi auf mir.
Natürlich, am Ende ist er eine öffentliche Person, deswegen hat er wahrscheinlich eh schon ein viel dickeres Fell, als wir das vielleicht hätten, wenn wir so in der Öffentlichkeit stehen würden wie er. Ich finde trotzdem, dass man respektvoll miteinander umgehen soll und auch respektvoll über eine Person schreiben. Und das ist vielleicht auch ein journalistischer Ethos, den man an den Tag legen sollte.
Kommen wir mal zu einem Nebenjob, den du ja machst. Ich nenne es mal Nebenjob.
Litauische Küche.
Nee, aber du kommst das auch gleich sehr, sehr gerne sogar.
Ich muss kurz auf Toilette.
Komm, dann machen wir alle kurz eine Pause.
Lasst uns doch mal über die Erfinder der Technik des langsamen Räucherns sprechen. Das sind nämlich angeblich die Litauer.
Wow, I didn't know.
Die haben angeblich das langsame Räuchern erfunden. Und wir haben es jetzt gehört. Ja, das ist die Recherche meiner immer sehr zuverlässigen Redaktion. Grüße gehen raus.
Das werde ich recherchieren.
Natürlich haben wir es heute ungleich schwer. Ne, Ricky war das nicht. Der hat das nicht recherchiert. Nein, hat er im Südpol irgendwo aufgeschnappt. Deine Mama Litauerin, dein Papa stammt aus dem Allgäu und
Schwiegervater?
Schwiegervater kommt aus, ist in Berlin geboren, aber kommt
CEO
aus der Türkei.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, genau.
Bunter Haufen.
Aber wirklich bunter Haufen.
Ja, klar, international.
Bunter Straßenküche, sozusagen kulinarisch.
Ja. Was weißt du über die litauische Küche, Tim?
Naja, im Endeffekt genau das, was ich hier gerade gegessen habe. Das, was ich allgemein über die, aber jetzt bin ich sehr im Klischee verhaftet, weil man die osteuropäische Küche als sehr deftig, derbe, ähnlich der deutschen Küche, also was die deutsche Küche im Ausland ist, sehr restriktiv mit ein paar Produkten eigentlich verbindet. Was ich jetzt aber erleben durfte im Baltikum-Special, was ich gedreht habe mit Matthias Dieter, wahnsinnig innovatives, sehr modernes, technisch auf allerneuestem Stand stehendes Land mit einem Anstand zur Tradition, aber auch mit einem ganz klaren Bedürfnis, die Tradition zu durchbrechen und die Schwere und dieses buschikose Ländliche dieser Küche zu durchbrechen.
Genau das. So. Also genau darum geht's. Ich verbinde mit Litauen oder mit der litauischen Küche eigentlich drei Zutaten. Das sind Kartoffeln, Dill, saure Sahne und rote Beete, würde ich sagen.
Vier.
Und
aber du bist ja auch Schriftstellerin und keine Mathematikerin.
Noch. Ich wollte noch eine vierte dazugeben. Und genau das ist es. Also es gibt diese, was ich gerade serviert habe, diese Hausmannskost. Hm? Ganz klar, so die kalte rote Beete-Suppe. Ach, ich habe übrigens noch ein Gastgeschenk für dich. Die kalte rote Beete-Suppe, kalte rote Beete-Suppe Socken.
Toll.
Und kalte rote Beete Pin.
Toll. Bei Socken hätte jetzt auch der Käsesalat viel besser gepasst.
Ja, ich sag mal,
bei den Socken.
Die sind ja wahrscheinlich zu klein. Also ein bisschen.
Ich habe auch kurz vor Pommes-Socke, ne? Also es ist kurz vor, das ist ja so eine Sache, die ich immer grenzwertig finde. Wenn du auf Foodmessen bist und dir. Also man geht so über die Stände und die Vertreter haben so Pommes-Krawatten an.
Genau,
so.
Das ist schön. Aber Socken so, sind ja cool, bunt.
Wow, ja, total. Ja.
Oder Tomaten.
Siehst du? Perfekt, passt.
Ja.
Die, also, ja. Die pinke Suppe, wie ich sie nenne, hat den unaussprechlichen Namen gerne. Schaltibasche. Also quasi kalter Borscht. Hm? Und die Geschichte der Suppe ist ganz interessant, weil Vilnius, die Hauptstadt von Litauen, war ein sehr multikultureller Ort. Und vor 700 Jahren wurde die Stadt gegründet. Und die Osmanen kamen und aus allen Richtungen. Und die Osmanen haben eine kalte Joghurtsuppe nach Litauen gebracht. Und die Litauer haben dann die rote Beete hineingetan. Und so ist diese kalte rote Beete-Suppe entstanden.
Musste, glaube ich, Matthias Dieter sogar auf dem Foodmarkt
nachkochen,
ja. Und hat sie gekocht. War der größte Fehler.
Ach so, shit.
Weil es ist im Prinzip wie eine Carpaccio. Es ist.
Genau, du reibst die rote Beete rein, du reibst die Gurke rein, du kippst Kefir drüber, du rührst um, fertig.
Mir ist allerdings auch aufgefallen, dass im gehobenen Standard, also wenn du unterwegs bist, dass ich bei Reisen das Authentische suche, nach wie vor. Mhm. Ne? Also das besondere Erlebnis, das ist natürlich schwerfällt, ähnlich wie bei uns. Es gibt Wirtshäuser, die kochen ganz brillant auf, habe ich Ihnen euch erzählt, von dem Marine.
Ja.
In Großfechtern war das. Mhm. Wirklich eine Überraschung. Ne? Also hat so von außen, sah schick aus, aber jetzt auch nicht, aber das Essen war auf dem Hechtklößchen. Mhm. Also wer kann denn heutzutage noch Hechtklößchen machen?
Ach, wo die Kartoffeln gekauft hast.
Genau, wo die Kartoffeln. Mhm. Und dann isst du die und dann denkst du so, boah, ist das gut. Und ich reise die ganze Welt und eine halbe Stunde von mir entfernt finde ich so ein Haus mit so einer Spezialität und das ist so bam. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich fragen. Also
Im gehobenen Bereich
findet eine leider durch Führer bestimmte Internationalisierung einer Speisekarte statt, dass es unspannend geworden ist, im gehobenen Sektor landestypische Küche zu entdecken.
Genau, also im gehobenen Bereich und vor allem in Vilnius tut sich da gerade sehr viel. Die kriegen jetzt auch im Juni die Michelin-Sterne. Das sind halt oft gereiste Gastronomen, die in Dänemark gelernt haben oder in UK und die kommen dann zurück und versuchen, das, was sie gelernt haben, mit den Produkten, die sie vor Ort haben, neu zu interpretieren. Ich würde sagen, sie sind immer noch auf der Suche nach einer modernen litauischen Küche. Und witzigerweise, das beste litauische Restaurant letztes Jahr ist ein indisch inspiriertes Restaurant geworden.
Das soll ein relativ schwieriger Küchenchef sein, habe ich mal gehört.
Gaspar Fernandes, ich fand ihn sehr nett und seine Küche ist großartig. Also mit eines der besten Gerichte dieses Jahr dort gegessen.
Ich weiß nicht, ob ich da inzwischen alter, weiser Mann werde oder so. Ich denke manchmal, wenn du dich um authentische Küche bemühst, bleib auch authentisch. Also lass dich inspirieren durch Techniken wie Miso, nehmen aber kein Miso. Mhm. Ich finde zum Beispiel, die Diskussion haben wir hier auch schon ein paar Mal geführt, Sojasoßen, Yibiyaye, Maki, Pfui, Teufel. Also groß ist jetzt der Unterschied auch nicht, ne? Also vom Grundding her. Dass man so eine, vielleicht so eine No-Go-Liste, aufsetzen müsste, dass du das, also das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, da ist dann durch die Restriktion wirklich Spannendes erst entsteht, als eben durch die Globalisierung der Einkaufskörbe, dass so rein theoretisch jedes Produkt überall gleichermaßen nass und der Geschmacksaufbau auch gleich ist. Wenn du so ein bisschen, ich finde zum Beispiel, dass eben die Molkereiprodukte in Osteuropa
bis
heute noch exorbitant anders sind. Die haben Geschmack, die haben Körper, die haben Tiefe, die haben Fett, die haben Vielfalt, die haben Fehler.
Und das findest du hier nicht.
Überhaupt nicht.
Ja, weil hier halt alles durchhomogenisiert und pasteurisiert ist.
So, wenn du sagst jetzt Dill, bin ich auch der Meinung, ich halte aber noch Essig für relativ relevant bei euch. Bei euch vor allen Dingen. Ich fand, als ich da war im Baltikum, dann Pilze, Alter, das war ein Eldorado. Das war so unfassbar gut. Auch
ich glaube, bis zu 200 verschiedene Pilzsorten wachsen in den Wäldern.
Und sind auch in den Märkten, auf den Märkten zu sehen. Also es ist so wie bei uns Äpfelsorten im Supermarkt, hast du da einfach eine Pilzvielfalt, da träume ich als Gastronom.
Oder an den Straßen. Also am Straßenweg von alten Frauen gesammelt, die da ihre Körbe da verkaufen.
Oder eben halt auch solche Techniken wie Räuchern, worauf du ja eigentlich hinaus wolltest. Mhm. Auch ich kann mir Fragen merken.
Ja, sehr gut. War mehr Aussage, aber ist ja egal.
Aber ihr habt das Räuchern erfunden.
Wir haben das Räuchern erfunden. Meine Familie räuchert nicht, aber sie grillen sehr viel. Schaschlik, Kartoffelpuffer.
Was macht ein gutes Schaschlik aus?
Des Fleischs.
Das Wort ist schon so geil.
Schaschlik?
Ja, das ist einfach.
Schaschlik
ist
Fleisch.
Das Wort ist einfach.
Aber was heißt die Qualität des Fleisches? Was macht das Schaschlik?
Das ist, also in Litauen grillen sie Schweinefleisch, spießen sie auf die Metallspieße. Und das ist das Fleisch aus dem Schweinenacken oder Hals. Mit Fett. Und du schmeckst, dass die Schweine draußen rumgelaufen sind und da alles Mögliche gegessen haben, was sie da bekommen haben.
Nur kein Antibiotikum.
Antibiotikum.
Kann ich nicht beurteilen. Ich denke, wir haben ja neulich hier auch einen Fleischvergleich gemacht. Irgendwie so, ich sag mal, Trefferquote 80%, aber nicht 100%. Also eindeutig ist es nicht. Wenn ich es jetzt so wegessen würde, kann ich es nicht beurteilen. Ja. Ich bin immer der Meinung, am Ende des Tages ist es Temperatur, was den großen Unterschied ausmacht beim Kochen, weniger als die Qualität des Fleisches. Das ist jetzt zum Beispiel so ein großer Punkt, wo ich sage, darf ich das als Koch überhaupt sagen?
Was?
Naja, dass ich sage, die Qualität des Fleisches ist gar nicht so relevant. Es ist die Temperatur, mit der man an dieses Fleisch rangeht. Das ist so ein Satz, der könnte mir um die Ohren fliegen.
Ja, das ist ja deine subjektive Meinung. Ich finde nicht.
Ja, aber schon. Ich bin Kochgott.
Also würdest du...
Ich finde, es liegt an der Qualität.
Ich wünsche es mir auch, ne? Und ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, weil es geht am Ende des Tages nicht so sehr um die Qualität, sondern um die Tierhaltung.
Genau.
So, daraus
resultiert am Ende vielleicht auch die Fleischqualität.
Manchmal ja, manchmal nein. Essen. Also bei Geflügel finde ich sehr deutlich erkennbar. Ja. Sehr, sehr deutlich.
Beim Schwein doch auch.
Beim Rind würde ich sagen, nein. Merkst du nicht unbedingt. Und beim Schwein manchmal.
Ja.
Aber woran? Weil es anders gefressen hat?
Ja, wahrscheinlich. Also ich finde auch, das Fleisch ist saftiger, weicher, es hat einfach einen anderen Eigengeschmack. Es verliert nicht so viel Wasser. Also meine Oma hat das immer gesagt, sie konnte in Deutschland kein Schweinefleisch mehr kaufen, weil sie hat gemeint, sie kauft so ein Steak und dann ist es um die Hälfte reduziert, weil nur Wasser rausgelaufen
ist. Das war früher aber auch so. Ja, früher hat man es aber auch gemacht und jetzt nicht mehr. Ne? Man hat Fleisch auf Fälligkeit gezüchtet und das konnte dann das Wasser beim Braten nicht mehr halten. Das hat sich aber inzwischen auch in der konventionellen Landwirtschaft komplett geändert. Also es gibt so viele Parameter, wenn Leute mich fragen, wie kriegst du ein Fleisch richtig zart, dann hat es bei mir oft Temperatur, wo ich habe gerade... gestern Tafelspitz gemacht, seit Ewigkeiten das erste Mal.
Welche Beilagen? Welche Beilagen?
Salzkartoffeln, Erbsen, Möhren, Gemüse und Meerrettichsoße
mit Toastbrot.
Meerrettichsoße.
Okay.
Ich hatte Bock auf Meerrettichsoße, durch ein Gericht bei Kitchen Impossible, was ich kochen musste. Da habe ich Meerrettich nicht erkannt.
Hä?
Eben nicht erkannt. Ich habe es nicht gehört und dachte,
aber was hast du gedacht, was es ist?
Senf.
Ja.
Also, sehr scharf.
Ja?
Sehr scharfer Senf.
Ja, die hatte eine leicht gelbliche Färbung und da hinten atmete eher so Wasabi-Senf, also der japanische Senf, Senfpulver, Coleman's Mustard Pulver. Ich habe Meerrettich klassisch nicht erkannt in dem Moment. Und da hatte ich Bock drauf. Dann habe ich so, lecker merke ich, so habe ich lange nicht mehr gegessen. Ganz klassisch, Tafelspitzbrühe, Toastbrot einweichen, bisschen Sahne rauf, durchpürieren, Meerrettich rein, abschmecken.
Schön. Hat meine Oma mit Semmelknödel gemacht. Meine Allgäuer-Oma.
Auch.
Ja. Sehr gut.
Deshalb, und dann denke ich oft beim, gerade insbesondere beim Schweinefleisch, spielt auch Tiertransport und Schlachtung eine ganz große Rolle.
Ja, klar.
Weil Schweinefleisch sagt man nach, dass es halt dicht macht beim Schlachten. Wenn Stress. Das ist ein Stresstier. Mhm. So, und wenn das unter Stress geschlachtet wird, dann
schmeckst du das.
Es wird säuerlicher, es macht zu, es ist, glaube ich, ein chemischer Vorgang, der sogar eine also was
wie
ist
tatsächlich?
Ja, es ist nachgewiesen.
Wenn Stresshormone ins Fleisch
gibt auch Tiere, die ich jetzt nicht nenne, die unter Stress besonders zart werden.
Also unser Schweineschaschlik wird über Holzkohle gegrillt.
Natürlich.
Und dann direkt oder indirekt?
Indirekt.
Also Hitzequelle woanders?
Nee, Hitzequelle ist da und dann geht das erstmal, muss das erstmal alles komplett durchglühen und dann drauf.
Aber so Schaschlik, wie wir das in Deutschland haben, so eine Fettwanne, wie im Imbiss?
Nee. Holzkohle. Und dann tropft quasi von der Hitze, tropft dann dieses Fett in die Glut und es zischt und dann musst du die, ne, umdrehen. Du, großartig.
Du hast doch mal was Ähnliches bei Kitchen Possible machen müssen, auf so einem Außengrill. Oder dein Kontrahent war in so einem Außengrill. Auch irgendwo, auch
10 Staffeln inzwischen.
Ja, auch irgendwo im Osten.
Gulasch musste mal, Maria Groß musste mal Gulasch machen.
Vielleicht war das Gulasch. Ich weiß nicht. Nee, es war nicht Gulasch. Ist aber auch egal.
Ja.
Du wolltest auch Köchin eigentlich werden.
Ja?
Ich wollte auch mal Köchin werden.
Warum das nicht? Wirklich
wegen
nur, weil die
Arbeitszeiten.
Wirklich deswegen nur?
Ja.
Wegen der Arbeitszeiten in Gastro?
Ja, weil ich auf gar keinen Fall an Feiertagen arbeiten wollte oder an Wochenenden.
Das ist, ja, Tim, du arbeitest auch nicht mehr am Wochenende.
Ich war da 19.
Ich hab grad
mit 19 muss ich mir halt überlegen, was ich machen will. Aber ich hatte schon immer diese Leidenschaft für Essen.
Merkt man.
Für Gastronomie, hat mich immer sehr interessiert und ich kann es mir nach wie vor vorstellen. Ich habe mal so ein bisschen im Service gearbeitet, weil ich das ganz witzig fand.
Wo bist du groß geworden? In welcher Ecke?
In Memmingen, im Allgäu. Zwischen Ulm und Kempten.
Und dann warst du ein 19-jähriges Mädchen und hast ernsthaft überlegt, eine Ausbildung zur Köchin.
Naja, ich bin dann erstmal nach Neuseeland gegangen und habe da als Au-pair-Mädchen gearbeitet. Mhm. Und meine Hauptaufgabe war, für die Familie zu kochen. Mhm. Und da habe ich quasi ein wahnsinniges Repertoire mir aufgebaut, weil ich einfach alles Mögliche ausprobiert habe. Und die hatten so ein Schlaraffenland an Vorratsschrank. Die hatten in ihren Tiefkühltruhen alles, also wirklich nach Fleischsorten sortiert und Meeresfrüchte und Fisch. Das war großartig. Habe mich da richtig ausgetobt und dann konnte ich mir das vorstellen. Ich habe mich schon immer als Hausköchin dann bezeichnet.
Und ja, gut, es ist wirklich auch für viele Leute eine Alternative zu dem Kochberuf. Privatkoch ist gar nicht so uninteressant. Habe auch ich mal eine Zeit lang überlegt, ob ich das mal mache. Zu einer Zeit, als ich auch hier, weil das auch nicht schlecht dotiert ist.
Genau.
Allerdings ziehst du auch ein, ne? Und meine Beispiele damals waren relativ negativ. Das waren oft Großfamilien irgendwie, wo du dann nachts um 3 auch antanzen musstest, weil irgendjemand noch im Soft Pommes bestellt hat. So, ging in die Klingel und musstest die Fritteuse anschmeißen.
Nein, bei mir war das Gott sei Dank nicht so und die waren sehr, die haben das sehr geschätzt und
die Kinder waren zum Schluss schlecht erzogen, aber dick.
Die Kinder fanden es auch ganz toll. Nein, die Kinder waren schon gut erzogen, die waren schon 10 und 12. Also das war eher mehr so begleitend und das war vor 17 Jahren und ich war jetzt erst wieder da und ich habe wieder für sie gekocht.
Und dann war das so ein allgemeines Klischee, dass du gesagt hast, boah, es ist mir Wochenende, will ich nicht arbeiten. Aus welcher Motivation raus?
Also weil du jung und wild
warst? Oder?
Ja, ich glaube wegen der Work-Life-Balance. Ich habe schon immer sehr gern aufgechillt. Nein, wir waren halt Wochenenden extrem wichtig, mit Freunden verbringen, mit der Familie verbringen und halt einfach meinen Hobbys vielleicht auch nachzugehen. Und dann habe ich erstmal studiert und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass man ja übers Essen auch schreiben kann. Und das war dann so ein krass, ich kann da so meine Leidenschaft mit einem Beruf verbinden und das hat mir dann mehr Spaß gemacht. Bitte?
Wie fing das an?
Mit dem Schreiben?
Ja.
Ich habe bei Beef ein Praktikum gemacht, ein sehr cooles Magazin.
Wie jung bist du denn?
Was es nicht mehr gibt.
Die Vorkassan gibt es nicht mehr, Beef, ne?
Nee, wurde letztes Jahr leider eingestellt.
Ich weiß, wie jung bist du?
Wie jung?
Ja.
Ich bin 36.
Oh, guck mal. Daran merke ich halt, dass ich alt bin. Ne? Ja. Weil Beef war für mich damals schon neu. Also da war ich schon gefühlt schon etabliert.
Mhm.
Als Beef auf den Warst Markt kam. Irgendwie so. Das war das war ein tolles Heft, haben großartige Köche auch aus Hamburg oft mitgewirkt, hier die Jungs von einer der geilsten Läden, die wir in Hamburg hatten, vor Experiment.
Carolinstraße?
Carolinstraße, irgendwie Gastraum auch genannt.
Ja, ist nie mehr was Gutes reingekommen in diesen Laden. Der Laden war auch interessant.
Doch, das ist jetzt so, ist das nicht Momo-Rahmen?
Nein.
Nee, Panda-Rahmen.
Panda-Rahmen.
Lesser Panda?
Sind die nicht gut?
Diesen.
Ich weiß nicht, ich esse
ich
nicht so viel.
Ich war lange nicht mehr da, aber ich fand sie großartig.
Als okay. Sie ja, ist wahrscheinlich eine Geschmackssache.
Ja, also dann gehe ich eine Grüße raus. Also es entzieht sich gerade unsere Beurteilungsmöglichkeit.
Aber es sind auf alle Fälle auch geile Räumlichkeiten. Mhm.
Ja, war ein kleiner Laden, es waren Köche, die ein schönes Konzept hatten. Ja. Irgendwie, die haben zwischen Küche und Service hatten sie ein Rotationssystem. Das heißt, jeder Koch musste auch Service machen und dann hast du zwei Tage gekocht, zwei Tage Service, zwei Tage gekocht, zwei Tage Service oder irgendwie so. Mhm. Je nach Lust und Leidenschaft. Sehr kreativ auch damals. Top-Köche, sehr gut ausgebildet. Mhm. Sehr, sehr gut ausgebildet. Manchmal ein Hang ein bisschen zur Dramatik im Anrichten. Mhm. Also ich weiß immer noch, ihren Totenkopf im Puderzucker, den fanden sie richtig geil, wo ich dachte, naja, es bleibt immer noch eine Puderzucker-Schablone.
Ach so, haben aber damals doch schon, so einfach.
Ja, ja, aber gehören für mich zu den wie nennt man das?
Pionieren.
Dankeschön. Genau das Wort habe ich wirklich gesucht.
Zu den Pionieren. Ich kenne dich doch.
Der Nose-to-Tail-Ganzhaltigkeits-, Nachhaltigkeitsküche, Farm-to-Table, ohne dass es damals überhaupt einen Begriff für den Kram gab.
Ja, super.
So, und die haben ja auch beim Beef mitgemacht.
Ja, und mir hat vor allem, oder bis heute gefällt mir dieser Job so gut, weil ich sehr oft Menschen treffe, die sehr große Leidenschaft für das haben, was sie tun.
Und das fand ich damals das Beef zum Beispiel, hatte für mich einen Nachteil. Und jetzt muss ich noch einmal drauf rumreiten.
Sexistisch?
Ja. Ja. Fand ich übelst.
Naja,
sexistisch.
Gut.
Damit haben sie natürlich gespielt.
Ja, aber ich fand das so Kindings, also wo ich mich geschämt habe, wo ich sage, wirklich müssen wir die Nummer noch ziehen. Da gab es, glaube ich, sogar ein Editorial, irgendwie Mann kocht, Frau kocht. Und wo ich sage, wie viel Klischees könnt ihr denn bitte heutzutage noch wichsen?
Jetzt pass mal auf. Ich habe ja 14 Jahre als Werbetexter gearbeitet und unter anderem auf dem Etat für die Beef. Mhm. Und die Headlines kam oft öfters vom Kunden, dass die nicht männlich genug sind.
Ja,
das also wirklich, es war wirklich auch das eingebriefte Ding, jetzt nicht namentlich sexistisch zu sein, aber ganz klar männlich.
Schlimm.
Ja.
Die haben da schon Feuer. Sehr doll mit.
Da ist ja das Neandertaler Grunzen zwischen jeder Zeit.
Aber es war irgendwie leider Gottes auch damals fast was Kontemporäres. Also viele haben ja genauso. IWC war ja nicht anders. Es war IWC, der Uhrenhersteller. Die hatten Headlines wie der Uhr oder das meistgesehene Accessoire auf dem Nachttisch einer Stewardess. Das war damals.
Wirklich?
Ja,
damals noch.
Das war Jung von Matt Headlines, preisgekrönte Kampagnen, voll auf. Also die bekannteste Headline war der Uhr.
Den finde ich auch
geil. Der Uhr, wow. Natürlich ist es auch polarisierend. So, ich kannte die Redaktion der Beef und die haben natürlich da wahnsinnig mitgespielt, ne? Mit diesen Klischees, mit diesen Stereotypen.
Ja, aber damals schon scheiße.
Ja.
Siehst du denn, bist du schon viel länger Feminist, als du selber
Nein,
weißt.
Ich bin im Frauenhaushalt groß geworden. Das heißt, ich weiß schon, was Anstand und Respekt ist. Und natürlich kann ich mich nicht gänzlich entziehen. Aber das war so.
Nein.
Boah. Da dachte ich, schade, weil die Fotostrecken, die Bilder, die Rezepte, alles geil. Ja, aber dann dieses, also das wäre mir unangenehm gewesen, mit dem Heft in der Öffentlichkeit gesehen zu werden, weil so Testosteron zurückgeblieben bin ich nicht. Also nicht alles. Ne? Das waren ja, und dann wurden sie auch irgendwann weniger. Und was sie toll gemacht haben, geile Handwerksstrecken, wo sie großartig Wurst machen, räuchern etc. Ja. Das war richtig, richtig spannend. Also verstehe ich auch nicht, warum es eigentlich, jetzt ist eine gute Zeit.
War das ein Krone- und Jahr-Titel?
Ja, ein Krone- und Jahr-Titel.
Ja, ne? Also das ist ja die Antwort.
Im Zuge der Transformation wurden wir.
Das Wort Transformation. Nur der Stern, der bleibt.
Gut, also dann hast du da ein Praktikum gemacht.
Da habe ich ein Praktikum gemacht und dann bin ich tatsächlich noch mal kurz in die PR und Kommunikation gegangen und habe für ein paar Food-Kunden Kommunikationsberatung gemacht.
Zum Beispiel?
Und dann Rinchens Nespresso. Weinkontor.
Nespresso.
Rinchens.
Ja.
Nicht Nespresso.
Ja.
Und hat mir aber nicht so gut gefallen. Und dann war die Stelle beim Stern ausgeschrieben und die haben eine Genussredakteurin gesucht. Und dann habe ich mich da beworben und bin hingegangen und habe gesagt, hi, hier bin ich.
Ja.
Das klingt alles nach mir, so diese
Und wie musstest du dich qualifizieren als Genussredakteurin?
Gar nicht, sollte nur Feuer und Flamme für Essen sein.
Das reicht.
Ja.
Und das mache ich manchmal.
Sie haben
sind die Ansprüche niedrig in dem Journalismus.
Naja, und hat ja dann mehr oder weniger.
Und was ich esse. Und dann ja, morgens, mittags, abends.
Ja, aber nichtsdestotrotz hat sie ja dann nicht weniger als ein Food-Imperium aufgebaut für den Stern. Also im Prinzip ist was daraus dann gewachsen ist, ist ja mehr als beachtlich.
Was ist denn das Food-Imperium?
Mein Food-Imperium?
Ja.
Ich habe das Digitalressort aufgebaut damals. Also damals haben sie jemanden gesucht für digital. Online. Da hatte ich ja noch meinen Kollegen Bert Gammerschlag, der war noch für den Print zuständig. Ich habe da alles Mögliche gemacht. Also das war noch so eine Spielwiese. Man konnte noch alles mal ausprobieren und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert, was die Leser sehr schätzen und was nicht. Ich habe Videos viele gemacht, Interviews mit
Großen, mir auch schon?
Mit Größen wie Tim Mälzer.
Haben wir damals auch schon in der Bestimmt,
Interview gemacht? Ja, zu Kitchen Impossible doch immer. Zu jeder Auftaktstaffel. Das ist ja
10 Jahre her.
Ja gut, ich bin seit 10 Jahren erst beim Stern.
Ja, guck mal an, dann
ja.
Kennen wir uns schon, seitdem seit du Praktikantin bist. Jubiläum. Siehst du? Also,
Und genau, alles Mögliche. Social Media relativ viel gemacht, Videos, ja. Und jetzt schreibe ich ein Kochbuch.
Wirklich?
Ja.
Warum lässt du das Feld nicht lieber uns?
Sie kann doch kochen.
Ich kann doch kochen. Und ich schreibe ja über meine Geschichte. Es geht um Vilnius, die Hauptstadt Litauens.
Okay. Du bist ja auch im Verband des Kochbuchpreises Deutschland.
Deutscher Kochbuchpreis.
Deutscher
ja.
Kochbuchpreis.
Dieses Jahr fliege ich raus.
Ja, auch, weil du wahrscheinlich befangen bist dann.
Genau.
Wie bewertet man die Qualität eines Kochbuches?
Sehr subjektiv auch.
Ja, aber trotzdem, wie bewertet man das? Also was macht da.
Was ein gutes Kochbuch ausmacht. Ja. Also ich finde für mich die Bildsprache, dass es eine Geschichte hat, Storytelling. Die Rezepte müssen funktionieren. Also es gibt ja ganz oft Rezepte, die kalt geschrieben sind und dann stehst du in der Küche und es funktioniert gar nichts.
Aber wie doof, wer macht denn sowas?
Es gibt genug.
Hä, ihr kocht doch alles.
Ja, wir kochen alles, aber das ist so komplex. Also wirklich man unterschätzt das, wie viel Arbeit hinter so einem Kochbuch steckt.
Das ist der Wahnsinn.
Was wirklich funktioniert. Das haben wir ja damals.
Ja, aber das ist ja das Mindeste, was der Verbraucher erwarten kann, oder?
Na gut, aber am Anfang habe ich zum Beispiel mein erstes Kochbuch, Leidenschaftliche Geschichte, ist inzwischen auch, hat so ein Bart irgendwie. Ich habe damals Rezepte abgegeben für das Kochbuch oder auch für meine Sendung, die aus meiner Gastronomie kamen. Und manchmal habe ich vergessen, Mengenverhältnisse anzupassen. Und da gibt es, in den ersten 3 Auflagen von Born to Cook, eines der erfolgreichsten Kochbücher ever, habe ich ein Pizzateig-Rezept angegeben, was ich auch bis heute bei Kitchen Impossible, also das ist immer noch dasselbe Rezept, hat sich nicht geändert, für ein Backblech, durchschnittliches Backblech. So. Und auf dem durchschnittlichen Backblech passen ungefähr 300 Gramm, also das ist schon viel, 300 Gramm Teig drauf, wenn du es gut ausrollst. Ich hatte aber irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Kilo Mehl angegeben plus Wasser plus. Grundsätzlich ist es so, dass wenn du einen Teig ausrollst und auf dieses eine Backblech packst, das ist 4-mal so dick wie die Tischkante hier. Und jetzt sollte jedem Typen auffallen, dass das kein Pizzateig mehr werden kann. Mhm. Plus Gehzeiten, plus Backzeiten, der ist aufgegangen. Habe ich einen schönen Leserbrief bekommen, der ist aufgegangen, hat sich oben in die Heizstrahlen des Backofens reingebrannt.
Oh nein,
Sie haben ein Foto mitgeschickt, wie das aussah. Und die Quittung.
Und die Rechnung.
Rechnung damals für das Backofenreinigung.
Habt ihr bezahlt?
Ja, nur fürs Spray.
Mega.
Ja, aber nochmal, Übertragungsfehler. Wir haben jetzt, manchmal sind da irgendwie so, hast du das und du liest das 1000-mal gegen. Es sind so viele Leute, Lektoren, die dagegen lesen und auf einmal verschwinden Zutaten.
Ja.
Die sind oben drin und dann schreibt man und schreibt man und schreibt man und dann denkt man so, ja, und was mache ich jetzt noch mit den 4 Kilo Hack, die auch mit angegeben, ja, vergessen. Hm. Vergessen reinzumachen. Ja. Das passiert, muss man sagen. Es gibt grundsätzlich Bücher, die sind extrem schwach. Ich merke, dass meine Rezepte schwächer werden, wo ich eigentlich koche, wie ich koche. Weil ich immer so ein bisschen Individualität an den Tag lege.
Ja.
So heißen eine Tomate, ja, ich kann dir jetzt sagen, ein 1/2 Kilo Tomaten. Wenn aber dieses 1/2 Kilo Tomaten 70% Wasser hat, dann funktioniert das Rezept nicht. Vielleicht ist es, also, und wie soll ich jetzt den Wassergehalt einer Tomate angeben?
Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber um nochmal auf diese Mengenverhältnisse-Geschichte und so zu sprechen zu kommen. Jedes normale Buch geht doch durch ein Lektorat danach. Warum mehrfach. Kein Kochbuch?
Kochbuchlektorat? Geht das?
Okay, da muss man doch erwarten können, theoretisch, dass das dann auch jemand halt nachkocht. Ja. Auch wenn es aufwendig
nachkochen,
ist.
Nachkochen, nein, aber natürlich gucken, die Zutaten tauchen die wieder
okay,
im Fließtext
auf. Okay, und da ist ein
auf.
Fehler passiert, der menschlich ist und auch im normalen
Hast du jetzt
passiert.
Nicht gerade auch Denise vorbereitet und dir sind irgendwelche Unterlagen abhanden gekommen, irgendwie so?
Ja. Natürlich, genau. Fehler sind menschlich, Eugen, das weiß ich.
Das ist ja das Geile.
Aber da ist es ja extrem ärgerlich, wenn du wirklich für die ganze Sippschaft kochst und dann ist der Scheiß Hefe hängt in der Lampe vom Ofen und dann ist der Ofen aus.
Also bei mir ist ja zum Beispiel so, dass ich mit Marcel Stut, ist auch ehemaliges Grüne und Jahrkind, macht inzwischen hier das Partout in Hamburg.
Ja.
Lieblingsladen.
Da ist dein Lieblingsladen?
Mein Lieblingsladen, ja.
Schöner Laden.
Boah, das mit der Bullerei?
Was?
Nein, alles gut. Und dann nein, wirklich ganz, ganz, ganz toll.
Das kam schnell.
Mein kulinarischer
wegen der schlechten Google-Bewertung.
Mastermind, also mit dem ich sehr gerne über Genuss und auch Restaurant-Tipps etc. rede, weil er so einen eigentlich einen ganz, ganz leidenschaftlichen Zugang dazu hat und seltenst, ich sag mal, ignorant den Umständen gegenüber. Ne? Also er kann das immer sehr gut eintüten, wo er was isst.
Ja.
Und
hat eine großartige Figur bei Kitchen Impossible gemacht, finde ich. Marcel.
Ja, stimmt. Ja. Ich dachte, was meinst du jetzt mit Figur, der hat gekocht.
Figur abgegeben, meinst du?
Ja.
Und, ganz toll.
Muss er sich anlernen für den Tag, ne?
Ja, nein. Der ist doch immer so.
Ja, aber es ist ein Dim-Sum-Meister, der das eigentlich macht.
Ach so.
Der wollte nur nicht vor die Kamera. Also muss er es lernen.
Ach so, jetzt verstehe ich.
Aber offensichtlich hat er es gut gelernt.
Super.
Ja.
Super. Und wir machen halt sozusagen, wir besprechen uns, machen das Thema auf für das Buch, was sollte es sein. Dann gehen wir ein, also haben wir so 10, 20 Rezepte, haben wir vorgeschrieben.
Du auch?
Nein, ich sag, was ich will. Ich sag, welche Gerichte und er muss dann schon mal anfangen, so ein bisschen die Mengenangaben zusammenzufinden. Und dann stelle ich mich an Herd und koche.
Probierst du aus?
Ich koche.
Dein erstes Buch auch so oder hast du da noch selber alles
das erste
gemacht?
das war wirklich so, dass es mir komplett aus der Hand genommen worden ist.
Okay.
Komplett.
Mhm.
Und ich eigentlich gar nichts mit dem Buch zu tun hatte. Also im Sinne von, dass ich durfte bei den Bildern nicht, das sieht man, das ist ein richtiger Foodstylist dran. Mir war das teilweise auch zu clean, zu sauber, zu sehr inszeniert irgendwie so. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann irgendwann mein erstes Kochbuch alleine gemacht habe. Das war die Küche. Nee. Mhm.
Nicht Heimat?
Nee, weit vorher, wie in das dritte. Kochbuch. Ja. Kochbuch hieß das, Kochbuch. Ja, ich dachte, das ist eine schlaue Idee, es gibt kein Kochbuch, das Kochbuch heißt. Habe ich also Kochbuch genannt. Und das haben wir wirklich in Eigenregie gemacht. Mhm. Das hat auch ein paar Fehler drin. Ne? Ja. Da haben wir eben auch, das war schon Marcel, das waren ich, das waren diverse Fotografen, wir haben da ein bisschen rumgebutschert. Das ist alles nicht ganz so professionell, aber sehr persönlich und war sozusagen, ich sag mal, das Garagenalbum.
Ja.
Das war soundmäßig noch nicht alles perfekt, aber hat viel zur heutigen Bild- und Tellersprache beigetragen.
Schön.
Was ich mache. Und ich koche dann und Marcel wiegt ab und schreibt mit, was ich da mache. Und dann merken wir sehr schnell, ob die, es ist ein tolles Buch, Kochbuch bis heute noch. Also ich finde eh alle meine Bücher toll. Es gibt eins, da sage ich aber nicht, welches.
Obwohl du auf dem Cover zu sehen bist.
Das war auch das letzte Mal, glaube ich.
Zeig mal mein Cover.
Dein Cover?
Ist schon fertig?
Es ist jetzt in der Buchgestaltung.
Ich hab ein bisschen überschlagen in der Stimme.
Es ist in der Bildgestaltung, aber das Cover ist schon draußen. Der Vorbestelllink ist schon draußen.
Zeig mal. Meinst du, das muss man den Leuten nicht erklären, dass sie überhaupt gar nicht wissen, was Vilnius ist?
Ja, genau, aber das
ist nicht. Ich hab's nicht gewusst, übrigens.
Ich weiß, haben mir sehr viele
gesagt. Die Hauptstadt Litauens hätte ich niemals auf Vilnius getippt.
Ich weiß es auch erst, weil ich gerade im Baltikum
hatte.
Aber schau, die Suppe hattet ihr gerade im Teller.
Da sieht die aber noch besser aus als die von denen.
Ja, klar, ist aber mein Foodstyling.
Guck mal, sie hat auch nicht kein Bild von sich drauf und ihr Name ist auch sehr klein.
Ja.
Schön mit der Tischdecke.
Schweinearbeit.
Was, die Tischdecke?
Alles an diesem Buch. Alle Rezepte schreiben.
Tim, was überlegst du
gerade? Alle Rezepte kochen. Ihm gefällt's nicht.
Doch, ich bin mir nicht sicher, ob es für ein Erstlingswerk mir genug erzählt.
Ja.
Also weil, ich verstehe die Aussage, aber nochmal, ich denke erneut Vilnius, dass keiner weiß, was das ist.
Ich weiß.
Wenige Leute.
Ja.
So, dass damit man nicht, also litauische Küche könnte man mehr mit anfangen, hat aber auch sofort wieder eine Ausgrenzung.
Genau.
Deshalb ist Vilnius auch wieder spannender, weil man offener bleibt.
Man muss es erklären, da hast du total recht und das Feedback hat mir auch mein Verlag gegeben.
Und du hast zwei Sachen auf dem Bild wo Leute aussteigen. Das eine ist Dill und das andere ist Rote Beete.
Tja.
Also es sind genau so die beiden Produkte, die es ausmachen. Ne? Also
du hast ein Bild von dir drauf, da steigen auch manche Leute aus.
Ja, tut's auch, deshalb mache ich es auch nicht mehr. Nee, aber das wäre jetzt im ersten Moment und ich finde, es ist ein, ich finde es ein richtig guter Magazintitel.
Mhm.
Und beim Kochbuch, aber ist schon durch?
Ist schon durch.
Es also ist aber es auch, ist, also die, wir wollen dich jetzt so, hier nicht tot kritisieren.
Nein, alles gut. Nein, aber
es ist ein bisschen so magazinisch, ne? Das Cover weiß, ist.
Dann hast du es jetzt vielleicht falsch verstanden. So sprechen wir auch über den Titel. Also jetzt von meinem letzten Kochbuch,
ist ja gut.
Wo ich ja was hatte, wo ich sagte, ich will was arty, weil ich mache viel Kunst, ja. Ich mache viel so andere Dinge. Ich darf ein bisschen was Kindliches haben, weil mein Zugang zur Kulinarik derzeitig ist kindlicher, also mehr abenteuerlustig entdecken, das muss mir nicht immer alles erklären. Und da haben wir Stunden, tagelang diskutiert mit dem Verlag, wie das aufgebaut sein muss. Die haben gesagt, wir brauchen eine Tafel, wir brauchen deinen Namen, wir brauchen irgendwas so kochen zu Hause. So wie gesagt, naja, wo braucht man, wo, und jetzt wird strategisch. Wenn sowas draufsteht wie kochen zu Hause,
wo sonst?
Scheint wohl eine Suchanfrage zu sein. Mhm. Und damit bist du dann schneller zu greifen, dann bist du schneller bei Amazon irgendwie zu sehen und dann verkauft man ein paar mehr. Also du kannst wohl Erfolg auch in bestimmten Bereichen ein bisschen konstruieren.
Das ist ja sowieso nischig, ne? Also das müssen wir ja gar nicht mit deinen Büchern vergleichen. Das funktioniert natürlich über dich und über deinen Namen. Das ist natürlich eine super Nische, litauische Küche. Das ist sowieso eines der ersten Bücher über litauische Küche allein, weil sonst wird das immer zusammengefasst in baltische Küche. Und ein sehr kluger Mann namens Marcel Stut hat mir gesagt, am Ende ist alles Marketing. Und ja. Ich werde diese Geschichte erzählen. Ich werde erzählen, was Vilnius ist. Und ich möchte, dass die Leute da draußen dann wissen, das ist die Hauptstadt Litauens. Und da gibt's halt viel Rote Beete. Sind wahnsinnig viele Rezepte von meiner Mutter, von meiner Oma drin, aber auch ganz viel so moderne Interpretationen, meine eigenen Annäherungen an die litauische Küche, Restaurant, Porträts von jungen Gastronomen, die litauische Küche neu definieren wollen und sowas. Das ist so ein bisschen Rundumschlag. Und Storytelling am Ende.
Dann mach jetzt mal den Italiener bei Rote Beete für mich.
Welchen Italiener?
Mach mir mal Rote Beete schmackhaft.
Rote Beete Suppe hat dir sie nicht geschmeckt? Du hattest sie doch eben.
Ja gut, ich habe sie ja geschmeckt. Aber jetzt, also jemand, der jetzt, darum geht's nachher, ne?
Ja,
also du hast es eben schon gemacht. Manchmal höre ich mich in dir, aber das meine ich jetzt nicht so, sondern das sind halt die
Fragen eines Journalisten.
Wir kommen halt
einer
gerne.
Journalistin.
Wir könnten kommen halt. Ich will ja nicht meinen ganzen Zauberkasten entblößen, aber ich habe ein paar Tricks, wie ich über meine Produkte reden kann, ohne dass ich über meine Produkte reden muss, indem ich sozusagen meine Welt auf andere Leute übertrage. Und du hast es gerade gemacht, schon den Ansatz, meine Mutter, meine Oma.
Ja.
Ist ein Klischee, was wir sehr gerne, alle in der Küche sehr gerne bedienen. Ich war schon bei Müttern und bei Großmüttern essen und die hatten keine Ahnung davon, wie man lecker kocht.
Also, aber die Großmutter von Denise auf alle Fälle.
Ich will es ja nur sagen. Das ist so. Also das heißt, alle Leute erzählen, oh, meine Mutter und zu Hause und in meiner Kindheitserinnerung. Ja. Und meine Kindheitserinnerung ist, und da bin ich halt sehr transparent mit, was mir oft vorgeworfen wird, Wackelpeter, Dosenravioli, Tritop. Also ich bin in den 70ern groß geworden. Mhm. Da war der Chemiebaukasten in einer Bravour geöffnet. Da wird erzählt, ja, da wussten wir noch genau, wo das Gemüse herkam. Mhm. Wir hatten gar kein Gemüse. Wir hatten Zwiebeln und Kartoffeln und Steckrübe. Da gab's Paprika noch, Zucchini, Aubergine, war noch nicht da. Hatten wir noch nicht.
Und bei mir ist es andersrum. Also bei mir ist wirklich Biohof, der Apfelsaft nur von einem bestimmten Apfelbauern. Wir haben viel zu Hause angebaut. Also sowohl meine Familie im Allgäu als auch meine litauische Familie. Da war es noch krasser mit Milchkuh und Hühnern, die Eier legen und alles wurde angebaut und dann eingelegt. Und meine Kindheit ist wirklich. Ich sitze auf der Küchenzeile und gucke meiner Mama in den Topf oder meiner Oma in den Topf. Und es wurde jeden Tag gekocht, frisch.
Voller Neid, also positiven Neid hasse ich sie dafür, weil diese Emotionalität muss ich mir als klassisches Scheidungskind der 70er Jahre, der in Norddeutschland groß geworden ist, in Pinneberg, was nun wirklich kein Eldorado der kulinarischen Hochkultur ist, hat sich mir langsam antrainiert. Oder musste ich mir halt aufbauen. Ne? Und dann gibt es ein paar Erinnerungen und die habe ich aber auch alle durcherzählt.
Ja.
So, und das ist, kommt jetzt demnächst raus.
Das kommt jetzt demnächst raus. Im August wird es ausgeliefert.
Und du wirst es natürlich in Anführungszeichen ungleich schwieriger haben als Tim, dieses Kochbuch zu promoten.
Genau,
beziehungsweise.
Weil Tim Melzer
hat auch inzwischen auch 15 Bücher.
Ja, aber komm, Tim, meinst du das jetzt gerade ernst?
Ja, meine ich.
Ja, ich glaube, ohne Denise zu nahe zu treten, dass deine Art und der etwas garantiertere Erfolg einer Promotion für was auch immer höchstwahrscheinlich breiter gesät mit größerem Erfolg werden kann als das von Denise.
Zwei Sachen, auf die ich nachher gerne zurück, also gleich nochmal zurückkomme. Das eine ist ein bisschen sexistisch. Nö, sie ist eine Frau. Das heißt, und das meine ich jetzt.
Hat sie es noch schwerer?
Nee, macht es sehr einfach gerade, weil wir suchen, wir dürsten in der Kulinarik nach wirklich, ich sag mal, kommunikativen, verbalfähigen Frauen, die Kulinarik nachgehen und die Professionalität ausstrahlen, aber gleichermaßen dabei auch den heimischen Herd noch ein bisschen in ihre Dünstung haben. Und all das hast du. Und deshalb, weißt du, mit der ganzen, ich meine, Allgäu und Litauen. So, wenn du jetzt ein bisschen dein Privates reinholst, von der Praktikantin im Beef, also nur wirklich halbe Rinder, in zwei Teile und dann aus der Hand rausfressen. Das ist so, plus das ganze Drumherum, plus die ganze Expertise, die du über die Jahre aufgebaut hast. Das sind schon wahnsinnig spannende Themen, wo ich dir sagen kann, oh, spannend. Und du musst nicht, ich sag mal, verkopfen, weil du kein Restaurant hast. Das heißt, du bist nicht zu überprüfen. Mhm. Viele Köche tun sich wahnsinnig damit schwer, weil sie ständig auch innerhalb dessen, was sie tun, ihr Restaurant mit promoten müssen, die Erwartungshaltung, die Leute an sie haben. Das ist wahnsinnig schwierig. Und hier ist ganz, 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 ganz viel Material da. Jetzt komme ich aber aufs Wesentliche. Autodidakten. Mhm. Autodidakten machen in meinen Augen die spannendsten, wenn es nicht Lehrkochbücher sind, ne, also so, die spannendsten aromatischen Kochbücher.
Salt and Silver,
Otto Lengi. Vielleicht du jetzt bald. Also das sind ja Welten irgendwie. Und auch diese Welt haben wir inzwischen eröffnet. Vor 5 Jahren wäre das vielleicht noch weiter weg.
Ja, das
inzwischen
ich,
haben wir
ja
ein anderes Bewusstsein auch so ein bisschen.
Na, weil
noch
Kochen
ein stärkeres, offenes Bild.
Zu Hause kochen auch ein Ding geworden ist.
Ja, nee, es geht jetzt gerade eher um die osteuropäische.
Ach so, okay.
Kommt jetzt langsam.
Also weil osteuropäische Küche ja auch so ein Ding geworden ist.
Ist nicht ein Ding geworden, aber es hat das Potenzial, ein Ding zu werden.
Es ist vielleicht jetzt ein bisschen näher gerückt und das ist so ein Bewusstsein da. Richtig. Was gibt es noch darüber hinaus? Aber Italien haben wir, würde ich jetzt mal sagen, schon fast abgefrühstückt.
Ja, kommt noch irgendwann.
Eins kommt noch.
Deins.
Ja, ich habe ja gesagt.
Der beste italienische Koch.
Also wirklich, ich habe das, glaube ich, so sehr penetriert.
Eigentlich
muss es kommen. Ich habe aber auch gesagt, vor Heimat. Genau, weil das war meine Inspiration für das Kochbuch Heimat. Dass ich gesagt habe, wenn ich ein italienisches Kochbuch mache, dann muss ich auch aufhören, weil dann fällt mir auch absolut nichts mehr ein, weil Italien für mich das Kochklischee Nummer 1 ist.
Absolut.
Günstige Produkte, einfache Zubereitung, herzliche Menschen, Emotionalität am Tisch, also all das ganze nachvollziehbare Rezepturen und also alles und einfaches Essen, was wirklich eine Wahrnehmung hat. Also ich sag mal, ein Teller Nudeln mit ein bisschen Pfeffer und wie heißt das hier?
Cacio e Pepe.
Das ist kulturell hoch. Mhm. So bei uns Kartoffeln mit Butter ist so ziemlich einfallslos.
Aber so lecker.
Ja, so lecker nochmal. Aber das
haben wir nicht da neulich doch drüber gesprochen, dass die Kartoffel so hart unterschätzt ist, dass sie einfach so ein geiles Essen eigentlich ist.
Aber Leute, ich habe ein ganzes Kapitel alles mit Kartoffeln in diesem Buch, weil die Litauer.
Ja, was machen die denn aus Kartoffeln?
Die Litauer waren ja Teil der Sowjetunion und durften zu einer gewissen Zeit nur 2 Schweine halten und nur
in ganz Litauen?
Ja, pro Privathaushalt.
Ach so. Das eine war der Mann und das andere das Tier.
Genau. Und die hatten halt nichts, ne? Und die haben halt Kartoffeln angebaut, weil sie gemerkt haben, das wächst gut, das ist unproblematisch und die zickt nicht rum.
Und kann man gut lagern.
Kann man gut lagern, genau. Und haben halt alles Mögliche versucht, dann von Kartoffelwurst bis Kartoffelkuchen, was aus der jüdischen Küche übernommen wurde, bis gefüllte Kartoffelpuffer, gefüllte Knödel. Einfach alles damit probiert, was geht. Natürlich Kartoffelsalate in allen Variationen.
Klingt jetzt für mich wie ein deutsches Kochbuch.
Ja, schau mal rein.
Kartoffelrösti, Kartoffelklößchen, Kartoffelpuffer, Kartoffel.
Ja? Hatte ich neulich im Hotel zum Frühstück Rösti. Was?
Rösti. Ich glaube, Rösti ist nicht deutsch, oder?
Nee, schweizerisch, oder?
Schweizerisch.
Aber geil.
Also ich glaube, man, also wenn man ganz ehrlich ist, wird man nie eine Erfindung wirklich klar zuordnen können. Das ist wie
Einflüsse aus aller Welt. Deshalb, ne?
Ja, würde mich jetzt fragen, weil eine Sache, die ich in dem Baltikum eigenartig fand, ist der Pastateich. Diese gefüllten, wie heißen die bei euch?
Koldune. Koldune. Heißen die in Litauen.
Die sind ja auch relativ simpel und relativ teigig. Ja, eigentlich, Pastateig. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen Ravioli und Maultaschen. Also es geht eher in den Bereich Maultasche, wenn man ehrlich ist.
Ja, oder du sprichst, glaube ich, eher von den Pelmeni, von den polnischen Pendant. Aber die Kolduna in Litauen sind so ein bisschen wie so Tortellini. Oder wir haben sie mal Riesenmante genannt, weil meine türkische Schwiegermama mich unterstützt hat beim in der Küche fürs Kochbuch. Und wir haben sie mal Riesenmante genannt. Aber wir haben den Teig schon dünn ausgerollt. Und es gibt auch süße Teigtaschen in Litauen. Die heißen Schalter Norse, also kalte Nase. Mhm. Weil im Teig sind Blaubeeren drin. Und wenn die dann so durchschimmern, die Blaubeeren, sieht's aus, als hätte man eine kalte Nase. Süß, ne?
Ist so süß.
Das ist ein ganz süßes Land. Und süße Geschichten. Süß.
Ich möchte die Gunst der Stunde nutzen. Und wir haben ja in der ersten Woche 1,3 Millionen zuhörende Menschen. Vilnius erscheint im AT-Verlag oder heißt es Ed-Verlag?
Erscheint im AT-Verlag und das heißt nicht Vilnius, sondern Vilnus. Das I ist stimmlos.
Vilnus?
Ja.
Ich mache keinen Witz, Tim. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gedacht. Vilnus.
Nee, ich habe gerade gelernt. Ich habe das Ganze auch die ganze Zeit Vilnius ausgesprochen.
Können sich
unsere... Übrigens auch mit 3,5 Stunden Baltikum-Special von Kitchen Impossible. Habe ich immer Vilnius gesagt, eiskalt.
Kommt das noch oder war das schon?
Das war schon. Wie fandst du es?
Ich habe es nicht gesehen. Ich war im Urlaub. Ich gucke es noch.
Ich denke, du bist die Hofberichterstatterin.
Ja, ich habe diesen Bericht nicht hof erstattet.
Ah, okay. Jedenfalls können sich das unsere Feeds gerne mal angucken und im Idealfall einfach bestellen, um es dann nachzukochen.
Ich glaube, ja, würde ich auch sogar, ich glaube sogar, die Küche ist unser sehr viel ähnlicher, als wir vermuten, hat trotzdem leichte Abwandlungen in sich drin, weshalb das spannend ist, sich genau mit solchen Sachen zu beschäftigen, um dabei auch wieder Sachen für sich zu entdecken, was vielleicht bei uns auch vor der Haustür ist. Also genau diese Inspiration, ne? Das ist nicht irgendwie, macht das genauso.
Tim, das hast du so gut erklärt, obwohl du noch gar nicht reingeguckt hast.
Ja, und ich verstehe das
ist deine kulinarische Intelligenz.
Ich bin wirklich schlau. Das schätzt man, also schlau ist jetzt.
Aber doch, das bist du. Kulinarische Intelligenz. Und im Gegensatz zu mir, der ja wirklich mit nicht vorhandener kulinarischer Intelligenz glänzt.
Da brauchen wir aber auch das Adjektiv nicht noch dazu.
Das stimmt. Danke. Aber ich für den kulinarischen Podcast schon, sonst nicht, gebe ich dir recht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, habe ich nicht. Finde ich den Ansatz, über den ich gerade gesprochen habe, sehr, sehr nachvollziehbar, dass die italienische Küche in Anführungszeichen ausgespielt ist. Also man kennt es wirklich und ich finde es persönlich tatsächlich sehr schön, dass man dann jetzt andere europäische Küchen irgendwie
in die Reihe stellt. Es ist natürlich auch eine Spaghetti Carbonara mit Pfifferlingen drin. Es ist auch eine pinke Pasta mit Dillpesto drin und Ricotta. Ich habe den Italiener auch mit reingebracht oder die Italienerin.
Ja, aber das ist ja auch richtig. Ich habe manchmal so den Eindruck übrigens, dass ich hatte ja, als ich mit Gammaschlag meine ersten Kontakte hatte, ne? Oder auch damals
Bert.
Mit,
oder wie heißt
oder
du?
Wie ich Bernd,
Bert Gammaschlag,
oder wie ich ihn immer nenne, Bernd. Bert Gammaschlag. Oder damals auch Laguda vom Feinschmecker und solche Leute. Da war mir das wahnsinnig spießig, wie die rüber gedacht.
Das sind ja die Deutschen auch. Die Deutschen sind ja auch ein bisschen
spießig. Je älter ich werde, desto geiler finde oder desto besser finde ich eigentlich das, was sie früher schon gemacht haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Entwicklung in diese Richtung geht. Meinst du, das ist so eine, nicht FSK, aber beim Fernsehen wird ja oft die Quote anhand einer Zielgruppe definiert.
Ja.
14 bis 49, 14 bis 59, 3 bis 99, irgendwie so. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass Kulinarik das auch haben soll.
Ja, guter Gedanke.
Weil ich persönlich bin, also wenn du jetzt Otto denkst, ich finde das toll, dass er das macht. Mich nervt das, wenn ich irgendwo Hummus bekomme. Mich nervt's einfach so, weil es nicht in dem Kontext riecht. Ich bin von bestimmten Sachen im Social-Media-Bereich Werbung für es hat fast dafür gesorgt, dass ich ein Restaurant nicht auf der Reihe hätte, das Chor in Hamburg.
Das was?
Chor. Weil ich habe ein Werbevideo davon gesehen, unterscheidet sich überhaupt nicht von irgendeiner Bumsburger-Bude irgendwie, weil alles wieder so auf eine Art und Weise gefilmt wird und ich gar nicht die Schönheit des Essens mehr erkenne.
Aber warst du da?
Immer noch nicht, aber ich lobe es trotzdem in den Himmel.
Wo ist das?
Großartig, in einem Marie-Louisen-Steg in Winterhude.
Weil alle meine vertrauten Menschen, denen ich vertraue, was essen und trinken, feiern dieses Ding.
Ja.
So, und da vertraue ich. So, deshalb.
Ich auch, bin großer Fan. Ich habe es für die Szene getestet.
Ja, und ich
großartiger
war,
Laden.
Und ich war so, dass ich habe dieses Video gesehen und dachte so, ach, wieder einer von vielen. So, ne? Aber hat mich nicht interessiert. Und wenn ich manchmal die Reduktion von Gamma oder Sterns früher, des Food-Feuilletons, da gab es dann manchmal Berichte über ein Produkt, einfach nur über ein schönes Gericht. Ja. Und nicht, es hat selten was mit Kreativität zu tun gehabt, sondern es war modernisiert in den Bereichen, dass es irgendwie rüberkam. Und ich merke, dass ich mehr und mehr in diese Welt drifte, dass ich mehr und mehr die Beruhigung auf dem Teller schön finde, ein bisschen auch Perfektion wieder suche, also nicht nur noch hingeschloddert, so, aber ich habe das Gefühl, das ist, weil ich alt werde.
Altersmilde, so habe ich dich doch mal bezeichnet in einem Artikel.
Ich werde altersmilde?
Ja. Ja,
das kann ich bestätigen.
Ja.
Wirklich?
Ja. Ja, du wirst netter.
Ja. Also ja, und umgänglicher vielleicht.
Das, ja, umgänglicher, respektvoller.
Aber, normalerweise wird man eher blöder im Alter.
Ne, tu doch nicht.
Du doch nicht.
Tu doch nicht.
Ja, aber ich sag mal,
ein Eugen wird doch nicht blöder mit dem Alter.
Nee, aber hier so ein Götz George, Reich Ranetzky und solche Leute, die sind ein bisschen
sind, ja. Aber auch das andere Zeiten. Ganz
okay,
andere
gut.
Zeiten.
Oder Siebeck. Der war ja auch teilweise unversöhnlich hinten raus.
Also das sieht mir schon sehr nach, wir hätten gerne bald mal einen Stern aus, ne, das Chör.
Ja, klar.
Ja. Hat aber keinen bekommen. Nee,
deswegen sage ich auch bald.
Ja, aber Gott sei Dank, wollte gerade sagen, dass du das seit ein paar Monaten
Also vielleicht doch mal ein Grund, nach Winterhude zu gehen. Ich bin ja kein Winterhude-Fan.
Werte die das Viertel sehr auf.
Außer Pizza Social Club finde ich sehr lecker.
Ja, ist auch gut. Oder das Baccaforno.
Ja, stimmt. Dein Lamonella hat zu.
Was ist denn mein Lamonella?
Hier dein vegetarischer Lieblingsitaliener von einst.
Von der Grindel.
Und Ciao Kakao. Weg.
Grindel?
Ja.
Warum?
Vielleicht, weil du da weggezogen bist. Ich weiß es nicht, warum. Ist zu. Ich wollte dahin. Zu.
Ja, es ist ein harter Wettkampf gerade. Also du musst gerade Ellbogen ausfahren.
Es wirkt, also ja, es sind wirklich, das, was ihr prophezeit habt, passiert. Ein, zwei Jahre nach Corona ist es wirklich, immer wieder Ladenlokale, wo sie, hä?
Ja, die Reserven sind weg, ne? Das sind die Überbrückungs-,
also jetzt oder teilweise müssen die zurückzahlen.
Wollen die nicht sagen, nicht die Überbrückungshilfen, sondern die über, also nochmal, das ist ja, wir haben jetzt Januar mit dem Apparat, den ich stemme. Wenn ich solche Monate mache, dann mache ich, ist immer noch erfolgreich, aber würde mir kein Risiko mehr abdecken als solches. Und wenn wir, und wir haben aber natürlich 11 andere Monate, wo wir genug Rücklagen bilden können, und das ist auch wichtig, insbesondere in der, also in der Gastronomie, die eben halt auch immer Wellenbewegungen unterlegen ist. Und ich weiß, dass in Hamburg Februar vielen Leuten richtig Kopfschmerzen bereitet haben.
Die sind dann alle weg, ne?
Gibt dann Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, wie genannte Restaurants, die wir gerade hatten, die kommen da locker durch. Aber es gibt auch ein, zwei Läden, die ich weiß, die eigentlich offiziell auf dem Papier ganz gut dastehen, aber die ganz schön ins Wanken geraten. Mhm. Weil sie die Schwankungen einfach stärker geworden sind.
Also.
Wir fahren wir inzwischen durch Hamburg und denken so, boah, ist aber nichts los. Es ist heute Sonntag und es ist ein Donnerstag.
Mhm. Ja, das stimmt.
Wir müssen jetzt auch schwanken.
Warum?
Wir schwanken. Und zwar, weil jeder hat hier irgendwie noch irgendwelche Termine.
Wir haben doch die gleichen. Haben
genau. Am Ende sind es dann noch die gleichen Termine. Ja, ich habe da nochmal heute auch erkundigt. Das fing schon um 17.30 Uhr an und um 19 Uhr fängt die Verleihung an.
Ja, aber ich habe Genehmigung für später.
Ja, du bist ja auch der Laudator.
Ich bin ja Tim Elzer.
Ich würde aber an der Stelle zwei Sachen gerne noch sagen. Erstens ein großes Dankeschön an Tepes Suppenmanufaktur. Die haben uns nämlich ein Suppenpaket zukommen lassen mit feinsten abgepackten in Konserven abgepackten Linsensuppen und Gulaschsuppen und die haben wir großzügig verteilt. Sind sehr gut angekommen. Waren eigentlich an dich adressiert, haben wir nicht an dich weitergegeben, Tim.
Aber was kriegst du jetzt dafür, dass du das sagst? Markennamen und allem?
Nee, gar nichts.
Okay.
Ehrlicherweise ein Dankeschön, weil ich es jetzt schon seit zwei Sendungen vergessen habe. Einfach auch mal Danke zu sagen.
Heißt das Sendung beim Podcast?
Habe ich auch gerade überlegt. Wirklich, dachte auch gerade Sendung. Übrigens, naja, sage ich später.
Folgen.
Und als zweites möchte ich gerne noch dazu auffordern, Tim, man kann für uns abstimmen beim deutschen Podcastpreis.
Ja, sind wir raus.
Ich möchte an der Stelle sagen, nicht wie es alle anderen Podcasts immer sagen, wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Jeder kann sich beim Deutschen Podcastpreis bewerben, der einen Podcast hat und sagen, ich würde gerne gewählt werden. Also
ja, will ich nicht den Kopf in den Sand stecken, aber gibt Spannenderes.
Sehr gut. Sehr gut, Tim. Jedenfalls könnt ihr für uns abstimmen, für Fiete Gastro. Ihr wisst ja, wie dieser Podcast heißt. Und während ihr für uns abgestimmt habt, könnt ihr ein zweites Fenster öffnen und könnt
Illnuss bestellen. Aber eine Viertelstunde haben wir noch, oder nicht?
Eine Viertelstunde haben wir noch.
Aber wir haben über ein wesentliches Thema ja noch gar nicht gesprochen.
Nee, 5 Minuten haben wir noch.
Und
welches Thema?
Naja, Feminismus.
Sexismus in der Gastronomie?
Na, dafür lange ja 5 Minuten, ne?
Ja, genau. Ja, die Themen kommen wieder zu kurz.
Nein, aber es würde mich schon noch, weil darauf, wir waren eben gerade bei der Buchpromo, wo ich ja meinte, ja, aber nochmal, jede Frau, die mit was gerade nach vorne kommt und die eine Idee hat und sich klar definieren kann, die sprechen kann und ein Konzept hat, ist momentan für uns so wichtig, weil wir können viel über das Problem reden. Wenn aber keiner da ist, der sagt, okay, ich könnte das auch leben und wir könnten einen Prototypen darstellen, dann was sollen wir da machen?
Ja, und gleichzeitig muss ich dir da widersprechen, weil wenn da keiner
das
da
kenn ich
ist,
von dir.
Wenn da keiner da ist, stimmt ja so nicht, ne? Du hast bei Elif, glaube ich, auch gesagt, dass du es als dumm empfindest, dass so viele Frauen der Sterne-Gastronomie den Rücken kehren und sich in der Patisserie verstecken. Aber hast du dich gefragt, warum das so ist?
Ja.
Und? Wie ist deine Antwort?
Weil grundsätzlich ist es nicht ihre Art zu arbeiten, wie wir in der Küche arbeiten. Das ist das, was ich als Feedback bekomme.
Ja.
Das ist das, wo sie sagen, hey, ich mag das lieber koordinierter, aufgeräumter, meine Arbeit zu machen. Und das machst du in der Spitzengastronomie, aber wir reden ja nicht immer nur von der Gastronomie. Und da ist halt nicht alles immer nur ein Tuschkasten.
Ja, du hast von der Spitzengastronomie explizit gesprochen.
Ja.
Und ich halte das für Quatsch. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, sondern dass die Sterne-Gastronomie an sich ist ja ein komplett patriarchalisch aufgebautes System.
Keine Ahnung, ich gehöre nicht dazu.
Die Sterne-Gastronomie. Mhm. Und da haben es natürlich Frauen, es gibt wenig Frauen, es gibt wenig People of Color, es gibt wenig queere Menschen in der Sterne-Gastronomie. Und das ist das Problem. Es ist halt ein strukturelles, ein systemisches Problem.
Aber warum?
Ja, warum?
Ich hab zum Beispiel,
weil es ein System ist. Und aus dem System auszubrechen, ist natürlich immer schwierig. Und wenn dann marginalisierte Gruppen, ob es jetzt Frauen sind oder People of Color oder Frauen, die Frauen of Color sind, die haben halt einfach nicht die gleichen Chancen wie ein weißer Mann. Weil es eben ein weißes, elitäres, männliches System ist.
Bin ich sogar dabei. Aber wir waren beide mal auf einer Podiumsdiskussion, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber wo ich, glaube ich, gesagt habe, das verstehe ich, aber warum gründen wir nicht wirklich einen Guide, der wirklich auch the female empowerment voll unterstützt und das als Bedingung machen.
Ja,
ich verstehe nicht, warum, das ist ja einer meiner Kritikpunkte. Früher, jetzt wird's alles wirklich besser. Ich habe nicht verstanden, warum ein Restaurant positiv bewertet wird, was Mitarbeiter 70 Stunden die Woche mit einem niederen Lohn arbeiten lässt, Produkte verarbeitet, fern jeglicher Wirtschaftlichkeit, nur mit Subventionen sozusagen das leisten kann, ist doch kein Kochen. Mhm. Wenn ich eine halbe Million in ein Restaurant reinstecke, dann ist das doch kein Kochen.
Genau, deswegen muss natürlich auch die soziale Komponente eigentlich mit rein. Ne? Wenn du musst dir vielleicht auch eine Quote anschauen, auch wenn das Wort Quote nicht schön ist und viele nicht hören wollen, aber auch sowas sollte eigentlich in eine Bewertung rein, ne? Wie sind die sozialen Faktoren?
Und lustigerweise ist in diesem, wenn man jetzt, und das ist ganz spannend, jedenfalls das, was ich als Feedback bekomme, dass das nicht Sinn der Sache sei, wo ich sage, ja, verstehe ich, ist nicht Sinn der Sache, aber ist vielleicht eine Öffnung der Sache. Wenn man erstmal was rausarbeitet und wo man auch ein bisschen, und da muss man sich das auch gefallen lassen, dass wenn ich als Frau scheiße koche, werde ich auch scheiße bewertet. Also nur die Frau, das Frauen.
Ja, natürlich. So. Das geht ja nicht darum. Also das ist ja der Feminismus, die Gleichberechtigung.
Aber damals wurde mir dieser oder uns sogar beiden indirekt eine toxische Haltung vorgeworfen.
Ist doch gar nicht lange her. Genau ein Jahr.
Eine toxische Haltung, wo ich sage, wow, ich wollte kreativ dazu beitragen. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich brauche selber Gesprächspartner, also auch Ideen. Wir können immer drauf, ja, das ist alles in Ordnung, aber vielleicht kann man das System anders ändern, weil die Menge derer, die da momentan beteiligt sind, reichen nicht aus, um das System von innen heraus zu infiltrieren.
Wär's nicht eine Möglichkeit, so daran zu gehen, dass man zu Anfang, zum Beispiel, um beim Guide Michelin zu bleiben, sagt, auch wenn es erstmal sehr konstruiert ist, um einen Anfang zu schaffen, bei der nächsten Vergabe müssen 10 Frauen bewertet, also ausgezeichnet werden. Selbst
Quote.
Ja, aber um ein Entree zu schaffen, eine Plattform, die über die Jahre hinweg dann deutlich natürlicher in der Selektion wird.
Ja, oder ein Prozentsatz, aber guck dir das doch an, 2024. Wir haben 340 Sterne-Restaurants, 14 Frauen.
Ist das so?
Es kamen 36 neue Sterne-Restaurants dazu. 3 werden von Frauen
geführt. War es nicht sogar nur 2?
Habe ich mal aus Spaß gesagt, kam nicht gut an, ziehe ich trotzdem durch. Wir haben am Anfang gesagt, Ironie kommt nicht richtig durch. Ich hoffe, man versteht, vielleicht könnt ihr es einfach nicht.
Nein,
vielleicht sind wir einfach besser.
Es ist ein Es ist ein System.
Naja, also ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen,
es ist ein systemisches Problem.
Genau, das glaube ich nämlich auch.
Männer,
weil wir fördern sind ja
natürlich lieber Männer in so einem System und das ist natürlich mit also Anstrengung
ich kann
verbunden.
Mich, ich kann mich entsinnen
du vielleicht
beim,
nicht,
jetzt bei der Verleihung.
Aber es ist ja Fakt, es ist ja schwarz auf weiß. Es gibt ja genug Köchinnen auch da draußen. Das
ich
ist
fand
ja nicht
auch,
so,
man
dass,
war fast schon
ja.
peinlich berührt bei der Michelin-Verleihung,
ist unangenehm.
Im Publikum zuzusehen,
Ewigkeit,
wie ja. männlich dominiert diese Bühne war zu 2024. Es
ja,
war schon komisch.
Nicht nur männlich, sondern
geh
auch
auf die
weiß,
Bühne vom
ne?
Rolling Pin.
Ja, Rolling I'm Pin, übel. Rolling Pin, Top 50, drei Frauen. Die hat den Shitstorm vor 4-5 Jahren.
I'm in.
Elitär,
ich verstehe das. Ich gieß Öl auf, sozusagen auf meine Lampe gerade. So, aber lustigerweise bin ich halt durch diesen rabiaten Umgang damit. Trotz allem werde ich oft als das, also schon einer der härteren Fraktionsvertreter unserer Branche wahrgenommen. Warum? Weil ich halt manchmal Pipi Kaka sage.
Naja.
Aber bei den relevanten Themen glaube ich, und das ist so, ich kann jetzt nicht das volle Programm liefern. Ich kann jetzt nicht Yogi-Tee trinken, nur weil ich mich ein bisschen dafür einsetzen möchte. Will ich auch gar nicht. Will weiter ein bisschen assi sein, aber für die relevanten Themen eine soziale Kompetenz. Aber guck mal, zum Beispiel, als ich Poletto, ich mag Poletto sehr hinter den Kulissen, ne? Die ist, nimmt sich gar nichts irgendwie.
Stimmt.
Und Poletto wird von mir fair behandelt.
Ja.
Nämlich genauso unfair wie alle anderen auch.
Diese hat natürlich auch eine taffe Frau und das hat sie sich wahrscheinlich auch in den letzten Jahren sehr
die
so
Resonanz ist aber, oh, wie kannst du nur so ein Schwein sein? Das ist doch eine Frau, wie kann man
welche
so
Resonanz? Intern?
Nein, denn als Wirkung.
Ach, später.
So, wo ich sage, Augenhöhe, ich behandle die richtig, weil sie ist mir überlegen. Die ist, ich bin ihr nicht überlegen. Und dann ist so, ja, da hätte er sich drüber beschwert, das kann er nicht machen, ja, ein bisschen Respekt und Anstand, wo ich sage, ja, hab ich doch. Mein Anstand ist nur sehr viel klarer und viel weniger durch einen Filter gejagt. Und ich glaube, das ist manchmal das Problem.
Die Cornelia Poletto war auch bei Fide Gastro wirklich
ja.
tough und hat ihre Frau gestanden. Und das muss man dir wirklich. Lieber Tim, das war wieder ganz toll.
Ja.
Wo kann man unseren Podcast hören? Möchtest du das noch
bei
sagen?
Bei RTL Plus, Music Now.
So, liebe Denise, ganz herzlichen Dank.
Lieber Sebastian, vielen Dank.
Dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Ich wollte eine Geschichte noch kurz erzählen.
RTL Plus, das Lagerfeuer der Podcast.
Ja. Was, wer?
Das Lagerfeuer der Podcast.
Wir?
Nee, generell.
Ach so, ich habe gerade auf dem Weg hierher gehört, dass Lagerfeuer wirklich immer eine sehr beruhigende Wirkung auf Menschen hat und nachgewiesenerweise der Ort ist, wo am meisten die Handys einfach vergessen werden, weil ins Feuer gucken wirklich runterbringt und...
Das hast du gestern gelesen, gehört.
Heute Morgen im Radio.
Heute Morgen sogar.
Auf dem Weg vom Studio zurück.
Guck mal, damit muss ich mich schon seit Jahren rumschlagen.
Ja. Und ich wollte noch sagen, mir ist etwas passiert, von dem ihr heute gesagt habt, dass du, Tim, das total begrüßt, wenn du wo ankommst und siehst, dass ein Kochbuch benutzt ist, ne?
Mhm.
Auf besagter Kochbuchpräsentation von Salt and Silver haben wir das Kochbuch hergeschenkt bekommen,
ja.
in so einer Tüte.
Genau.
Da waren noch zwei Soßen drin.
Ja. Oh nein.
Mir ist diese Tüte hingefallen. Und mein Kochbuch sieht jetzt so aus, als wäre ich ein richtiger Heimkoch. Und ich habe
es sieht einfach,
du warst ja nicht bei dem Event dabei.
Aber ich bin Freund.
Du kriegst das bestimmt noch.
Ich bin Unterstützer der ersten Stunde.
Du musst deine Post mal aufmachen.
Also es sollte uns ja übrigens wie Kör, ne? Also ich habe das schon hochgelobt, als ich noch nie da war, weil ich sage, es kann nicht sein, dass es scheiße ist, wenn so viele Leute...
Aber du warst da schon mal.
Ja, jetzt ja.
Das war ja
gut. Genau, ich glaube, ich war einer der Letzten.
Ja.
Der Letzten, die da waren.
Also, vielen Dank, dass du da warst. Nicht Vilnius, sondern Vilnus heißt das Kochbuch von Denise Wachter, den Zwischennamen, den sparen wir uns.
Snergoale.
Sag ich doch, Eugen.
Ich habe mal einen schnellen Vorschlag zu machen. Ne? Oh, ich habe ja gestern lief ja 24 Stunden Joko und Klaas. Und da entstehen ja auch ganz spontane Ideen.
Ja, ganz spontan. Einfach mal eine neue Samstagabendsendung.
Wir gründen einen neuen Giet.
Na, so.
Ja.
Macht ihr beide nochmal den Podcast, so in meiner Urlaubsvertretung. Das würde ich nämlich sehr, sehr... Ja, weil ich auch mal Urlaub machen muss.
Ja, ich auch.
Nein, du nicht, aber mach doch mal.
Ich glaube, das ist bestimmt ganz
auf Augenhöhe begegnen könntet. Und ich glaube, dass da noch mal eine ganz interessante, spannende Aspekt rauskam, ohne mich stören, Fried. Weil ich habe zu allem eine Meinung und die ist oft auch richtig. Aber ich würde mir gerne mal einen Podcast von euch anhören. Macht
gut.
Das mal.
Das ist auf alle Fälle...
Also regelmäßig.
Ja. Ich habe auch schon eine Idee dazu.
Hast du wirklich?
Habe ich wirklich.
Gut.
Ja. Was?
Willst du uns hier jetzt sagen?
Nee, die sage ich jetzt hier nicht. Die rede ich erst mit Denise.
Okay.
Und ich habe nächste Woche einen Termin bei dir und dann kann ich in dir pitchen.
Okay, ich übernehme dann dein Management 40%.
Sehr gerne. Was? So viel? Nee.
Hä?
Ich kann dich managen für 30%.
Okay.
Komm, Leute, wir müssen
manage
los.
Manage mich selber.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonnier diesen Kanal überall, wo man abonnieren kann. Diesen Podcast ja. Und Tim, ich bin sehr auf deinen Laudatio. Ich werde es filmen.
Nee, bitte nicht.
Auf jeden Fall.
Nein,
das okay, ist ein auf gar keinen Moment. Fall. Das ist ein intimer Moment.
Danke euch.
Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.